Der Autor hat schon den Bogen eben gespannt im Blick auf die Beurteilung der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Es geht wirklich von Erweckungsbewegung bis zur großen endzeitlichen Verführung. Und ich fürchte, es ist von beidem etwas dabei. So würde ich es sehen. Wir brauchen das nicht so einseitig, pauschalierend abzuwerten. Wir brauchen es auch nicht in den Himmel zu heben. Es ist eine Bewegung von Menschen, verursacht und gelebt, und da ist immer beides dabei, Gutes und weniger Gutes. Lasst mich gleich eine Vorbemerkung machen. Die Pfingst- und charismatische Bewegung ist keinesfalls eine Sekte im Sinne einer verderblichen Irrlehre. Wenn es das wäre, müssten wir uns von allen Pfingstlern und Charismatikern konsequent trennen. Es ist keine Sekte im Sinne einer verderblichen Irrlehre. Es sind Brüder und Schwestern. Für mich von vornherein, a priori, erkenne ich zunächst alle Geschwister der Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung als Brüder und Schwestern an. Es sei denn, es stellt sich heraus, dass jemand unecht ist. Unechte gibt es überall, die gibt es auch in freien Gemeinden. Und deswegen a priori, von vornherein, sind das für mich Brüder und Schwestern. So lange, bis es sich herausstellt, dass es falsche sind, dann nicht mehr. Ja? Aber zunächst gehe ich davon aus. Wenn wir uns jetzt mit diesem Thema befassen, dann geht es, wie Arthur schon sagte, um Geschichte, Lehren und Praxis, aber nicht um Personen. Am liebsten würde ich gar keine Personen mit Namen nennen, aber ganz ohne geht das leider nicht. Aber ich will das mit Respekt tun. Ich spreche niemandem die persönliche Errettung ab oder die guten Motive ab. Ich unterstelle niemandem Böswilligkeit. Und wir wollen sogar von den Pfingst- und charismatischen Geschwistern lernen. Da gibt es einiges zu lernen. Da können wir uns sogar ein paar dicke Scheiben abschneiden, meines Erachtens. Allerdings wollen wir auch falsche Aspekte erkennen und vermeiden anhand der Schrift. Und wir wollen differenzieren, nicht pauschalieren. Das sind meine sehr ernst gemeinten Vorbemerkungen. Halten wir uns also an die biblische Vorgabe, prüfet alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern, schreibt Paulus, 1. Thessalonicher 5, 21 bis 22. Wir müssen mit der Geschichte anfangen. Wir können jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen und einfach gleich uns auf die Lehren oder Praktiken stürzen. Wir müssen mit der Geschichte anfangen. Ich kann jetzt gerade nicht weiterschalten. Könnt ihr das übernehmen? Oder ja, jetzt geht es. Also Teil 1, Entstehung und Geschichte. Da oben haben wir, könnt ihr das noch rauskriegen oder ist das auf allen Folien? Wie auch immer. Wir haben hier leider keinen direkten Anschluss, so muss ich mit einem Auge immer Richtung Folie schauen, aber das sind alles nur Kleinigkeiten davon, lassen wir uns hoffentlich nicht stören. Ich möchte euch gerne einleitend etwas sagen über das Phänomen des Schwarmgeistes. Ich hoffe, ihr nehmt keinen Anstoß an diesem Begriff. Vielleicht kann ich davon ausgehen, jeder von uns war schon mal verliebt. Und wenn man verliebt ist, dann ist man ja so ein bisschen schwärmerisch unterwegs. Ja? Das ist ja, man schwärmt von dem Menschen, in den man sich verliebt hat. Man sieht ihn durch eine rosarote Brille, man sieht ihn gar nicht so, wie er wirklich ist. Also man ist so ein bisschen schwärmerisch, so ein bisschen unnüchtern. Man sieht nicht ganz die Realität. Und im Blick auf dieses Thema heute spricht man von einem Schwarmgeist. Und zwar stammt der Ausdruck von Brüdern vor 130 Jahren etwa, ist er entstanden. Und vor 110 Jahren, 1910, hat ein Ernst Butteberg bei der 14. Gnadauer Konferenz in Wernigerode-Harz über das Phänomen des Schwarmgeistes ein Referat gehalten, das ich für so grundlegend und wegweisend halte, dass ich euch ein paar Aussagen aus diesem Referat eingangs hier zeigen will. Buddeberg sagt, die Schwärmerei ist eine Krankheit des Glaubenslebens, ein erregtes Fiebern der Seele. Die Schwärmerei ist eine Versuchung Satans, fährt er fort. Ich bräuchte die zweite Zeile. Ja. Eine Versuchung des Satans, der die Kinder Gottes zum Glaubensübermut verleiten möchte. Die Wurzel der Schwärmerei liegt im mangelnden Wahrheitssinn. Das finde ich sehr gut beobachtet. Mangelnder Wahrheitssinn. Man ist nicht ehrlich, ganz ehrlich mit sich selbst. Und im Hochfahren des menschlichen Geistes, mit anderen Worten, Hochmut, wenn man mehr will, wenn man nicht zufrieden ist und irgendwie Ziele hat, die über das hinausgehen, was die Schrift sagt. Viertens, die Schwärmerei fängt da an, wo der Mensch die Prinzipien missachtet, die Gott für seinen Verkehr mit den Menschen ein für alle Mal gegeben hat. Und was jetzt kommt, das halte ich für unübertroffen gut formuliert, was er jetzt hier sagt, der liebe Buddeberg. Solche Prinzipien sind nämlich A. Gott will durch sein geschriebenes Wort mit uns verkehren. Gott hat sich an sein Wort gebunden. Wir haben die Bibel. Wir haben eine inspirierte, vollständige Bibel. Die ganze Wahrheit Gottes haben wir in der Schrift. Also Gott will durch sein geschriebenes Wort mit uns verkehren. Die Schwärmerei will darüber hinaus inneres Wort Gottes haben und richtet ein neues Prophetentum mit autoritativer Gewalt auf. B. Gott will durch seinen Sohn mit uns verkehren. Die Schwärmerei löst den Geist von der Person Jesu Christi, Anmerkung von mir, und stellt ihn sogar oft in den Mittelpunkt. In der Schrift ist Jesus Christus im Mittelpunkt und nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der Christus anstrahlt und groß macht. Christus ist die Mitte. Und es soll auch in unserem Glaubens- und Gemeindeleben die Mitte sein. Immer Christus die Mitte. Der Heilige Geist will auch nicht angebetet werden. Nirgendwo finden wir in der Bibel ein Gebet zum Heiligen Geist. C. Gott hat uns an die Schöpfung und ihre Ordnung gewiesen. Die Schwärmerei will alles Kreatürliche hinter sich lassen und nur Geist sein. Das ist so ein Zug. Man will das Kreatürliche, die Schöpfung hinter sich lassen. Zum Beispiel will man sich auch nicht lange mit Krankheit befassen. Das kann doch nicht sein. Der Geist, der überwindet doch Krankheit, ja? Das ist dieser Punkt hier. C. D. Gott stellt seinen Verkehr mit uns Sündern auf den Grund der gerechtmachenden Gnade. Die Schwärmerei lässt die Rechtfertigung oft als Anfangsstufe des Glaubens hinter sich. Ja, am Anfang findet man Vergebung der Sünden, wird man gerettet, aber das ist ja nur der Anfang des Christenlebens. Dann startet man durch, dann lässt man das wie so eine Raketenstufe, die abgesprengt wird, hinter sich. E. Oh, jetzt haben wir gleich E und F. Okay, E. Gott stellt seinen Verkehr mit uns Sündern auf die Furcht des Herrn. Die Schwärmerei überspringt oft in falscher Vertraulichkeit diese heiligen Grenzen. Wir haben es immer mit einem heiligen Gott zu tun. Immer. Auch wir als seine Kinder. Wir sagen, aber lieber Vater, aber er ist und bleibt der heilige Gott. F. Gott tut uns seinen Willen vornehmlich kund durch sein Wort, durch die Lebensumstände und durch erfahrene Christen. Die Schwärmerei will nur unmittelbar vom Geist geleitet werden. Man trennt den Geist von der Person Jesu Christi und möchte nur noch Geist geleitet sein. Und das ist eben schwärmerisch. Das ist urtypisch für einen schwärmerischen Geist. Geh. Ja, da ist es. Gott stellt seinen Verkehr mit uns auf den Glauben und nicht auf das Schauen. 2. Korinther 5, Vers 17. Wir leben im Glauben. 5, Vers 7. Die Schwärmerei möchte aus der Glaubensbahn heraustreten und Gesichte und Erscheinungen haben. Sie überschätzt die ekstatische Frömmigkeit. Ekstatisch. Emotional. Irgendwie sehr gefühlvoll. H. Gott stellt die Entwicklung unseres Glaubens, das ist jetzt noch ein sehr wichtiger Punkt zum Schluss, unter die Gesetze des wachstümlichen Lebens. Die Bibel spricht von der Frucht des Geistes. Frucht muss immer wachsen und reifen. Es gibt, glaube ich, keine einzige Frucht, die in einer Nacht entsteht. Ja? Es dauert Monate, bis Frucht geerntet werden kann. Und die Schwärmerei möchte durch einen Glaubensflug auf die Höhen des christlichen Lebens kommen, Anmerkung, manche sogar bis hin zur Sündlosigkeit. Das hat Buddeberg 1910, wie ich meine, hervorragend ausgeführt, das Wesen des Schwarmgeistes, eines unnüchternen Geistes, der über die Schrift hinausgeht und sich von der Schrift löst und dann sogar manchmal der Schrift widerspricht. Ein zweiter Gedankengang, bevor wir so richtig in die Geschichte eintreten. Schwarmgeistige Bewegungen hat es in der Kirchengeschichte schon immer gegeben oder schon lange. Da waren zum Beispiel die Montanisten Mitte des 2. bis 4. Jahrhunderts. Ich kann euch das jetzt nicht erklären, was die genau geglaubt und wie die gelebt haben, aber sie hatten Offenbarungen Gottes in der Ich-Form. Da stand jemand auf und sagte, ich, der Herr, sage euch. Und das ist schon immer unnüchtern, wenn irgendjemand so aufsteht, auch wenn heute jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr. Dann füge ich hinzu, so spricht der Herr Meier oder Müller, aber so spricht der Herr, so konnten nur die Propheten damals sagen. Nicht mehr heute, wir haben eine vollständig offenbarte Schrift. Zungenrede finden wir immer in schwarmgeistigen Bewegungen und auch Visionen, irgendwelche Gesichter, Eindrücke und so, natürlich alles sehr subjektiv. Die Donatisten, die waren im 4. Jahrhundert in Nordafrika anzutreffen, die waren auch in dieser Richtung unterwegs. Dann gibt es auch Schwärmerei in der katholischen Mystik. Wenn jemand von uns aus dem Katholizismus kommt, hat er vielleicht gehört von der heiligen Katharina von Siena oder der heiligen Theresia, die hatte Christus- und Engelsvisionen. Ignatius von Loyola war ein bisschen schwärmerisch unterwegs. Oder in jüngere Zeit Therese von Konnersreuth, jetzt kommen wir nach Franken, die hat immer zur Zeit der Passionsgeschichte, also Karfreitag, hat sie plötzlich geblutet aus ihren Händen, also so wie der Herr Jesus aus den Nägeln malen und so weiter. Das ist Schwärmerei in der katholischen Mystik. Zusammenfassung: Die Erscheinungsformen der heutigen Pfingst- und charismatischen Bewegung hat es im Verlauf der Kirchengeschichte immer wieder gegeben. Da ist etwas falsch geschrieben, aber das verzeiht ihr mir bitte. Und allerdings nur in schwarmgeistigen Gruppen. Schwarmgeist entsteht bei aufrichtigem Bibelstudium und gesundem Glaubensleben niemals von allein. Schaut, was hier hervorgehoben ist. Bei aufrichtigem Bibelstudium und gesundem Glaubensleben kann kein Schwarmgeist entstehen. Schwarmgeist ist außerbiblische Inspiration. Er ist deshalb so schwer zu erkennen, weil er eine satanische Nachäffung des Heiligen Geistes ist. Unsere Väter haben den Teufel immer wieder als Affen Gottes bezeichnet, in dem Sinn, dass er nachäfft. Und er kann alles nachäffen, auch Wirkungsweisen des Heiligen Geistes. Das sieht dann so aus wie Heiliger Geist, ist aber in Wirklichkeit etwas anderes, Pseudo mit negativen Vorzeichen und eben Nachäffung. Jetzt kommen wir zur Geschichte. Wir haben einen Riesensprung gemacht durch 2000 Jahre. Aha. So, Entstehung der Pfingstbewegung und Ausbreitung. Die Pfingstbewegung ist nicht einfach so vom Himmel runtergefallen. Die kam nicht einfach aus dem Nichts. Wenn so eine Bewegung entsteht in der Kirchengeschichte, hat das immer eine Vorgeschichte natürlich. Ein Nährboden der Pfingstbewegung oder für die Pfingstbewegung besser gesagt. Da war die sogenannte amerikanische Evangelisationsbewegung. Ihre Hauptvertreter Charles Finney. Er hat am 10.10.1821 eine Bekehrung erlebt. Das ist jetzt bald 200 Jahre her. Und wenig später eine Art von Geistestaufe. Und Finney hat einen Fehler gemacht. Gott hat diesen Mann sehr gebraucht. Durch ihn sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Aber an dieser Stelle hat er einen Fehler gemacht. Er hat seine persönliche Erfahrung zur Lehre verallgemeinert. Und das ist immer gefährlich, wenn aus Biografie Theologie wird. Das darf auch in unserem Leben nicht passieren. Wenn du irgendein tolles Erlebnis hast, danke Gott dafür, freu dich, aber mach es nicht zur Norm für alle anderen. Und das hat Finney gemacht. Und dann gab es noch einen gewissen Boardman, der ist nicht so bekannt, der verkündigte eine Stufenlehre zum höheren christlichen Leben. Und wenn ihr das Wort Stufenlehre hört, da müsst ihr auch immer hellhörig werden. Weil es gibt keine Stufenlehre in der Bibel. Das finden wir so nicht. Da wollen Menschen irgendeine Systematik einführen, die die Bibel so gar nicht kennt. Dann kommen wir nach Europa. Im 19. Jahrhundert gab es in unserem Nachbarland England die sogenannte Oxford-Bewegung. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden bei vielen Christen weltweit, aber besonders in England, der Wunsch nach mehr Heiligung. Das ist kein schlechter Wunsch. Holiness im englischen, angloamerikanischen Raum. Holiness Movement, Heiligungsbewegung. Und der Weg dorthin zu mehr Heiligung wurde folgendermaßen gelehrt. Heiligung durch den Glauben. Mit anderen Worten, wenn ich mehr die Aussagen der Schrift oder wenn ich mehr glaube, dann werde ich auch heiliger. Und das klingt zunächst ganz biblisch, ist aber doch eine kleine Akzentverschiebung, denn die Bibel lehrt nicht, dass wir durch den Glauben heiliger werden, sondern durch Christus. Nicht durch den Glauben, sondern durch Christus. Der Glaube ist etwas, was wir tun. Christus macht uns heiliger, indem wir ihn mehr erkennen, mehr Gemeinschaft mit ihm pflegen. So werden wir in der Heiligung wachsen. Der Gekreuzigte ist nicht nur das Zentrum der Erlösung, er ist auch das Zentrum meiner Heiligung. Und das kann ich mit der Bibel belegen. In 1. Korinther 1, Vers 30 steht, dass uns der Herr Jesus zur Weisheit gemacht ist, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Nebenbei bemerkt, das ist auch der Schlüssel für den ganzen 1. Korintherbrief. So entfaltet Paulus den ganzen Korintherbrief. Genau diese vier Begriffe könnt ihr im Korintherbrief entfaltet finden. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Gut, die herausragende Gestalt der Bewegung, der Oxford-Bewegung, war ein Robert Purcell Smith. Und dieser Smith predigte 1875 unter anderem auch in Deutschland, in Berlin, in Basel, Schweiz, Stuttgart und Wuppertal. Also er kam rüber von der Insel. Infolgedessen entstanden Heiligungskonferenzen in Deutschland Und deutsche Brüder, die bei einigen von euch bekannt sein dürften vom Namen, oder auch Schweizer, Jellinghaus, Rappard, der Mann von Dora Rappard, die viele gute Lieder gedichtet hat, und auch Stockmeier, Otto Stockmeier, von dem es wunderbare Andachtsbücher gibt. Die waren hier engagiert in der Heiligungsbewegung, die von England rüber nach Deutschland gekommen war. Es gab auch in Wales noch eine Erweckung. Ihr seht 1903, 1904, da kann man wirklich von einer Erweckung sprechen. Da sind viele Menschen zum Glauben gekommen, haben ein neues Leben mit Christus begonnen und so weiter. Das sind die bekannten Namen Torrey und Charles Alexander. Die predigten aber auch, dass es eine von der Wiedergeburt getrennte Erfahrung einer Geistestaufe gibt, gäbe, predigten die. Ja? Das ist gefährlich, da mischte sich in diese echte biblische Erweckung schon wieder so etwas, was von der Schrift wegführte, etwas Schwärmerisches, eben ein Extra-Erlebnis einer bestimmten Geistestaufe. Weitere Namen, Evan Roberts und Jesse Penn Lewis, waren in dieser Bewegung in Wales sehr bekannte Namen. Jetzt kommen wir nach Deutschland. Wir sind anfangs des 20. Jahrhunderts. Wir sind bei 1905 etwa. Und da gab es in Deutschland einen führenden Mann in der Gemeinschaftsbewegung. Die fasst man heute als Gnadauer Verband zusammen. Das sind Christen, wiedergeborene Christen, die innerhalb der evangelischen Kirche bleiben meistens und dort extra Gemeinschaften bilden, in denen sie sich zusätzlich versammeln, am Sonntagnachmittag oder am Sonntagabend. Mein Großvater, Heinrich Block, hat 1909 eine solche landeskirchliche Gemeinschaft gegründet in meiner nordhessischen Heimat, südlich von Kassel. Und in meinem Elternhaus versammelte sich am Sonntagnachmittag um 14 Uhr eine solche landeskirchliche Gemeinschaft. Im Wohnzimmer bei meinen Eltern, mit Harmoniumbegleitung und so weiter. Ne? Und ein EC-Jugendbund, nur falls ihr sowas mal schon gehört habt. Das war die Gemeinschaftsbewegung. Und Jonathan Paul, der entwickelte eine Lehre vom reinen Herzen. Jonathan Paul war ein führender Mann in der deutschen Gemeinschaftsbewegung und er genoss hohes Ansehen, aber eines Tages verkündigte er öffentlich, dass man als Christ in einen Stand der Sündlosigkeit kommen könnte. Das verkündigte er auf einer Gnadauer Konferenz vor etwa 400 Leuten. Und da hat er den berühmten Satz gesagt, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Brüder, ich habe schon 4 Wochen meinen alten Adam nicht mehr gesehen. Und da stand hinten jemand auf und sagte, so hast du ihn nicht mehr gesehen, aber wir haben ihn noch gesehen. Da war er blamiert, ja, da kriegt er einen bösen Dämpfer. Aber er blieb bei dieser Lehre, er hätte auch sagen können, frag mal deine Frau, die hat ihn wahrscheinlich auch noch gesehen, den alten Adam, ja. Aber ihr merkt, er ist in ein Fahrwasser gekommen, Sündlosigkeit, Perfektionismus, Heiligung so weit, dass man nicht mehr sündigt in Gedanken, Worten und Werken. Also, wenn dir irgendjemand begegnet, der so drauf ist, sei vorsichtig. Das lehrt die Bibel so nicht. Ich habe einen speziellen Freund in der Schweiz, Freund in Anführungsstrichen, der heißt Ivo Sasek, der lehrt das leider auch, ja. Der lehrt das auch ganz unverblümt, dass Christen in einen Zustand der Sündlosigkeit kommen könnten. Und ihr seht, das hat alles den Nährboden vorbereitet für die Pfingst- und charismatische Bewegung. Es gibt da noch so eine Geschichte, die ist aber nicht belegt, dass er auf dem Sterbebett Buße getan haben soll. Er soll da den Satz gesagt haben, ich habe von dem Gift der alten Schlange getrunken. Im Paradies sagt der Teufel, zu Adam und Eva, ihr werdet sein wie Gott, sündlos. Ich habe von dem Gift der alten Schlange getrunken, aber ich sage nochmal, das ist nicht belegt. Manche sagen das, manche sagen, es ist nicht bestätigt. Wir kommen nochmal zum Jahr 1905. Die Situation war folgende: Das Verlangen nach Erweckung war auf dem Höhepunkt. Gibt es heute in unserem Land noch Verlangen nach einer Erweckung? Ich komme sehr viel rum. Ich war letztes Wochenende noch oben in Hamburg. Ich bin nächstes Wochenende wieder ganz woanders. Aber Verlangen nach Erweckung sehe ich im Moment wenig von. Aber dürfen wir uns auch jeder selber fragen, ob wir Verlangen nach Erweckung haben. Erweckung heißt immer ein Verlangen nach Gehorsam gegenüber dem Herrn. Erweckung bedeutet, dass wir Gläubigen dem Wort der Schrift gehorsam werden. Und wenn wir Gläubigen geheiligt werden und mehr gehorchen dem Herrn und seinem Wort, ich glaube, dann kann es sich auswirken bis hin zu Verlorenen, dass dann auch Bekehrungen geschehen. Deutschland glich, wenn wir so sagen wollen, im Bild einem geistlichen Pulverfass. Und das ist natürlich gefährlich. Da braucht es nur den berühmten Funken, der an die Zündschnur kommt, und dann kann es losgehen. Bis 1907 wurde eine Drei-Stufen-Lehre gelehrt: Bekehrung, Heiligung, reines Herz, Jonathan Paul, und dann eine Geistestaufe. Dann würde diese Geistestaufe kommen, auch mit bestimmten Phänomenen verbunden, das werden wir gleich kennenlernen, oder das Zeichen dieser Geistestaufe wurde dann auch bei vielen gesagt, sei die Zungenrede, dass man in einer Sprache sprechen könnte, die man gar nicht gelernt hat, irgendeine Sprache, die sich sehr seltsam anhört. Ich werde euch nachher im zweiten Teil ein Beispiel von Zungenrede vorspielen, wenn das hier technisch funktioniert. Ab 1907 nur noch eine Zwei-Stufen-Lehre. Ihr seht, hier waren es drei Stufen. Und dieses zweite Element wurde dann einfach weggelassen. Bekehrung und dann Geistestaufe. Ohne diesen langen Umweg über Heiligung unseres Lebens. Und ihr seht, das ist natürlich schon wieder im gewissen Sinne gefährlich. Bekehrung und dann Hauptsache, jemand kann in Zungen reden. Hauptsache, jemand hat irgendwie außerordentliche Phänomene. Und dann weiß man, er ist vom Heiligen Geist wirklich erfüllt. So sagte man das, nicht alle, aber viele sagten das so. Und wir haben jetzt gesehen, welcher Nährboden die Entstehung der Pfingstbewegung bereitet hat. Wir sind jetzt beim Anfang der Pfingstbewegung angekommen. Jetzt müssen wir zurückgehen von Deutschland nach USA. In Topeka, Kansas, mitten in Amerika, war eine Bibelschule. Und 1901 wurde dort unter der Leitung von einem gewissen Charles Parham eine Bibelstudie durchgeführt. Die Bibelschüler bekamen eine Aufgabenstellung. Sie sollten die Schrift untersuchen unter der Fragestellung: Gibt es einen Beweis für die Taufe mit dem Heiligen Geist? Gibt es einen untrüglichen Beweis dafür, dass jemand mit dem Heiligen Geist getauft ist? Und da haben sich die Bibelschüler drangesetzt und haben gearbeitet, ich weiß nicht genau wie lange, aber sie kamen dann zu dem Ergebnis, ich sage zu dem falschen Ergebnis, aber sie kamen zu dem Ergebnis, ja, es gibt einen Beweis. Wenn jemand in Zungen reden kann, in dieser nicht erlernten Sprache, dann weiß man hundertprozentig, der hat den Heiligen Geist. Das lehrt die Bibel so nicht. Aber zu diesem Ergebnis kamen die Bibelschüler 1901 in Topeka. Und diese Aussage wurde zur grundlegenden Lehrnorm der Pfingstbewegung des 20. Jahrhunderts. Aber diese Aussage ist falsch, meines Erachtens. Wenn ihr noch ein bisschen Geduld habt, wir werden uns später nochmal mit dem Thema Zungenrede befassen, dann müssen wir jetzt nicht einen Exkurs machen, sonst könnten wir auch jetzt schon Bibelstellen dazu aufschlagen. Los Angeles, Kalifornien, am 9. April 1906, Das ist der Beginn der Pfingstbewegung. So sagen heute die Historiker, das ist der Tag, an dem man von einer Pfingstbewegung, vom Beginn der Pfingstbewegung sprechen kann. Da war eine Gemeinde in L.A., ein Pastor Seymour war dort leitend und er hielt seine Gemeinde an, um die Taufe mit dem Heiligen Geist zu beten. Und die haben gebetet, ich weiß nicht wie lange, habe ich vergessen, aber nicht nur ein Gebet oder so, sondern eine längere, das ist das NSA oder ist das KGB? Mossad. Mossad, okay, gut. Gute Antwort aus Israel. Also, da sind wir wieder zurück bei Los Angeles noch. Und irgendwann an diesem 9. April brach da irgendetwas über diese betende Versammlung rein. Und das soll so mächtig gewesen sein, dass die ganze Versammlung ein Stockwerk tiefer gesackt ist. Da ist die Decke eingebrochen und die fanden sich plötzlich ein Stockwerk tiefer wieder. So wird erzählt, ich war nicht dabei. Vielleicht ist es auch ein wenig übertrieben, aber auf jeden Fall hat es da einen Rums gegeben, ja. Und deswegen bezeichnet man diesen Tag als Beginn der Pfingstbewegung. Und das breitete sich in Windeseile über Nordamerika aus. Alle Christen in Nordamerika hörten, da sei eine Erweckung ausgebrochen in Los Angeles. Und es kam dann natürlich von Amerika, wie meistens, auch nach Europa. Die nächste Station war Christiana, Oslo, bei Oslo in Norwegen. Und dort waren zwei Zungenrednerinnen, zwei Frauen, ich kann euch auch gleich die Namen sagen, und die brachten das, die hießen Agnes Telle und Dagmar Gregersen, die wurden eingeladen von einem deutschen Pastor oder Prediger nach Kassel. Jetzt hängen wir wieder ein bisschen. Ja. Ich kann nicht mehr weiterschalten. Ja, da ist jetzt Kassel. Okay, und dann kommt auch gleich. Danke. Sonst musst du hinten ein bisschen nachhelfen, ja, wenn es hier nicht geht über den Pointer. Also, in Norwegen kam es an und dann von dort nach Kassel, weil ein Emil Meyer, der war Prediger in Kassel, und Heinrich Dallmeier, die luden diese Zungenrednerin nach Kassel ein. Und da war im Juli 1906, also nur 3 Monate später, nach dem Ausbruch der Bewegung in Los Angeles, gab es im sogenannten Friedenshof in Kassel, das ist das Zentrum der deutschen EC-Bewegung, der Friedenshof, gab es tumultartige Szenen. Leute sind wie Schlangen unter den Stühlen durchgekrochen, andere haben gewiehert wie Pferde. Es gab wirklich schlimme Szenen und es wurde so schlimm, dass die Polizei die Versammlungen schließen musste. Es erregte öffentlichen Unmut, Ärgernis und die Versammlungen wurden geschlossen. Und natürlich ging diese negative Presse durch ganz Deutschland. Das war in Kassel im Juli 1906. Bis dahin, bis zu den Ereignissen von Kassel, waren die Leiter in Deutschland noch sehr offen und dachten, da könnte wirklich so etwas wie eine Erweckung gekommen sein von Amerika, waren sehr offen, vor allem die Leiter der Gemeinschaftsbewegung. Einer der führenden Köpfe war der Evangelist Elias Schrenk und er sagte damals nach den Ereignissen in Kassel: Brüder, ich wusste nicht, dass der Teufel auch das Blut Jesu rühmen kann. Oh ja, das kann der. Der kann alles nachäffen, ja. Das war nämlich dort passiert. Also Schrenk war einer der Ersten, der aufwachte und sagte: Vorsicht, hier stimmt doch etwas nicht. Das ist doch keine echte biblische Erweckung. Aber es breitete sich trotzdem in Deutschland aus, durch Schriften und auch durch Veranstaltungen. Und der Sitz dieser neuen Bewegung in Deutschland wurde Mülheim an der Ruhr bei Essen. Und deswegen spricht man auch von dieser Zeit der Pfingstbewegung als von der Mühlheimer Bewegung. Die Deutsche Allianz, Evangelische Allianz, hat inzwischen einen Vorsitzenden, Eckhard Vetter heißt er. Das ist ein Pastor der sogenannten Mühlheimer Bewegung, ist Allianzvorsitzender in Deutschland. Und dann kam es zur Abfassung der sogenannten Berliner Erklärung. Ich glaube, das haben viele von euch schon gehört. Die Berliner Erklärung von 1909, es dauerte also insgesamt 3 Jahre, das war ein schwerer Kampf, ein Für und Wider, da wurde abgewogen, es gab glühende Befürworter dieser neuen Richtung, aber auch erbitterte Gegner und es brauchte einfach eine Zeit, 3 Jahre, dann haben sich die Köpfe der damaligen Evangelikalen in Deutschland, wenn ich es so nennen darf, zusammengefunden und haben die Berliner Erklärung verfasst und das ist ein Schriftstück, das muss man von der Geschichte her verstehen, das kann man nicht 1:1 heute nehmen und jedem in die Hand drücken. Man muss das verstehen. Die waren damals mit diesen Phänomenen konfrontiert und haben sehr scharf, sehr ablehnend reagiert. Wenn ihr das Bild vom Pendel kennt, da war das Pendel ganz weit nach rechts geschlagen und jetzt schlug es aber wieder ganz weit nach links rüber. Ja, ist ein bisschen eine Überreaktion, aber ich würde die Berliner Erklärung sehr ernst nehmen. Ich bin dankbar, dass es diese Erklärung gibt, aber man muss sie im Kontext der damaligen Zeit verstehen. Jetzt habe ich schon eine lange Vorrede gemacht. Da schreiben die Unterzeichner, wir sind nach ernster gemeinsamer Prüfung eines umfangreichen und zuverlässigen Materials vor dem Herrn zu folgendem Ergebnis gekommen. Die Bewegung steht in untrennbarem Zusammenhang mit der Bewegung von Los Angeles, Oslo, Hamburg, Kassel und Groß-Almerode, das ist auch bei Kassel, da waren auch solche Versammlungen gewesen. Also man sah einen Zusammenhang, man konnte zeigen, wie das von Los Angeles bis nach Kassel oder Groß-Almerode gekommen war in Deutschland. Und jetzt, das ist der Kernsatz der Berliner Erklärung, der auch am umstrittensten ist bis heute. Wenn das ein echter Pfingster liest, dem stehen die Haare zu Berge, ja, da kraust den Hund mitsamt der Hütte sozusagen, wenn der das liest und schaut, was da die Brüder formuliert haben. Die Bewegung steht in untrennbarem Zusammenhang, achso, das hatten wir schon, die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, von Gott, sondern von unten, haben sie damals formuliert. Das ist natürlich eine sehr scharfe Formulierung. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistesbegabten als besessen erwiesen. Das ist ein sehr hartes Urteil. Und ich möchte sagen, für Teile der Pfingstbewegung traf und trifft das tatsächlich so zu. Für Teile. Aber ich möchte einschränken. Ich möchte sagen, nicht für die ganze Bewegung. Das war damals ein bisschen zu scharf, das Pendel zu weit auf die andere Seite geschlagen, aus meiner Sicht. Ja, bitte, ihr könnt euch da ein eigenes Urteil bilden, aber ihr seht, das sind natürlich scharfe Aussagen, vor allem diese nicht von oben, sondern von unten. Und dann am Ende der Erklärung, das ist nur ein kleiner, das Filetstück habe ich euch daraus gezeigt, ist natürlich mehrere Seiten lang. Am Ende steht, wir bitten hiermit alle unsere Geschwister, haltet euch um des Herrn willen, haltet euch von dieser Bewegung fern. Also eine ganz klare Warnung, Klartext. Ich kann es verstehen im damaligen Zusammenhang, wenn ihr einige Namen hören wollt von den Leuten, die diese Bewegung verfasst haben. Ein gewisser Blecher, der war damals Vorsitzender vom EC, ein Dallmayr, Michaelis von Rothkirch, Schrenk, Seitz, Stockmayr, Eva von Thiele-Winkler, eine Frau war auch dabei, von Fiebern, Wittekind und so weiter. Also das war wirklich die Creme de la Creme der damaligen evangelikalen Bewegung in Deutschland. Kommen wir zur charismatischen Bewegung. Wir sind gut in der Zeit, wir liegen genau richtig. Jetzt fragt ihr euch, was ist der Unterschied? Warum haben wir das zu einem Thema zusammengefasst? Pfingst und charismatische Bewegung. Der Unterschied ist folgender. Die Pfingstbewegung ist organisatorisch selbstständig und gründet eigene Gemeinden. Lange Zeit war das sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal. Die Pfingstbewegung hat eigene Gemeinden gegründet, freie Pfingstgemeinden. Es gibt in Deutschland den Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden oder wie heißt es genau? Auf jeden Fall, es gibt viele Pfingstkirchen, Pfingstgemeinden in Deutschland, das sind selbstständige Gemeinden. Und im Unterschied zu der charismatischen Bewegung, die zunächst keine selbstständigen Gemeinden gegründet hat, sondern versucht hat, die bestehenden Gemeinden charismatisch zu erneuern. Manche sagen auch zu unterwandern, aber hier ist mal positiv formuliert, zu erneuern. Das war wirklich ihr Anliegen. Sie hatten reine Motive, sie dachten, sie bringen geistliches Leben in die Gemeinden, indem sie diese charismatischen Elemente in die Gemeinden bringen, in die bestehenden Kirchen und Freikirchen. Sie wollten zunächst keine eigenen Gemeinden gründen. Die klassische Pfingstbewegung hat immer selbstständige Gemeinden gegründet. Die charismatische Bewegung war zunächst 30 Jahre, 40 Jahre so unterwegs, dass sie sich als Sauerteig der Kirchen verstand und wollte die bestehenden erneuern. Heute gibt es auch charismatische Freikirchen. Wenn ihr in Städte kommt, ich weiß nicht, ob in Nürnberg, ob es hier ein christliches Zentrum gibt. Ja, in vielen großen Städten gibt es sogenannte christliche Zentren. Das sind charismatische Freikirchen. Ja, und Nürnberg ist sowieso ein gewisser heißer Boden für dieses Thema. Nun, ist ja gut, dass wir heute hier in Nürnberg sind. Die charismatische Bewegung, zweitens, die klassische Pfingstbewegung lehrt, dass die Zungenrede der Beweis der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist. Ist auch so ein ganz klares Merkmal der Pfingstbewegung. Die charismatische Bewegung ist an dieser Stelle moderater. Nicht jeder Charismatiker wird zu dir kommen und sagen, kannst du in Zungen reden? Nein? Oh, dann bist du ja noch ganz am Anfang oder vielleicht gar kein Christ. Das würde ein Charismatiker normalerweise so nicht machen. Aber inzwischen hat sich das alles vermischt. Inzwischen gibt es Pfingstler, die das nicht mehr so sagen, aber dafür gibt es Charismatiker, die das sagen. Am Anfang konnte man diese beiden Bewegungen so unterscheiden. Das waren die Hauptunterschiede. Die einen wollten Freikirchen gründen, neue, die anderen wollten die bestehenden Kirchen charismatisch erneuern und im Blick auf die Zungenrede hatten sie auch unterschiedliche Sichtweisen. Dann die Entstehung der charismatischen Bewegung, das mache ich jetzt sehr kurz. Ihr seht, vier Stichworte reichen uns. Etwa 1960 in Amerika entstanden. Fast alles Gute kommt von Amerika. Gell? Ich muss aufpassen, was ich hier sage. Da ist wirklich viel Gutes hergekommen. Ich habe schon mein ganzes Leben mit Amerikanern zu tun. Schon früher, in meinem früheren Leben, bei der Bundeswehr, hatte ich viel mit Amerikanern zu tun. Und seitdem ich gläubig bin, die letzten 40 Jahre, habe ich viele amerikanische Missionare kennengelernt. Ich war auch mit Jeff Brown sehr eng verbunden, wie ihr wisst. Ja. Also ich unterscheide da sehr trennscharf. 1960 kam aber auch die charismatische Bewegung von Amerika nach Deutschland durch einen gewissen Dennis Bennett, der empfing 1959 die Geistestaufe durch Handauflegung eines Pfingstlers aus Los Angeles. Ihr seht, wie sich das immer weitergegeben hat. Und der zog dann durch Europa, hat überall Vorträge gehalten, dieser Bennett. Dann wurde ein gewisser Arnold Bittlinger davon erfasst. Und später auch ein Pastor Wolfram Kopfermann, der lebt noch. Und sein Sohn Arne Kopfermann ist vielleicht manchem bekannt, der auch manche Lieder geschrieben hat, wenn ich es richtig weiß. Das ist Pastor Kopfermann. Er war lange Zeit in Hamburg und war Kopf der charismatischen Gemeindeerneuerungsbewegung innerhalb der evangelischen Kirche, hat aber später eine charismatische Freikirche gegründet, die sogenannte Ansgar-Kirche, nach einem nordischen Apostel, Ansgar. Ja, ihr seht, man kann das nicht mehr alles so in diese Schubladen stecken. Da gründet ein Charismatiker eine eigene Freikirche, Kopfermann. Inzwischen hört man nicht mehr viel von ihm. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade macht. Und in der katholischen Kirche, da entstand das in Pittsburgh, auch USA, kam dann nach Paderborn. Paderborn war lange Zeit das Zentrum der katholisch-charismatischen Gemeindeerneuerungsbewegung hier in Deutschland. Und ein Pfarrer, Heribert Mühlen, wer den Namen mal gehört hat, war da der entscheidende Kopf. Also ihr seht, sowohl die Pfingstbewegung als auch die charismatische Bewegung in der evangelischen Kirche und in der katholischen kommen alle aus den USA, aus Amerika und haben sich dann in vielen Ländern der Welt ausgebreitet. Gemeinsame Kennzeichen und da will ich noch sagen, alle haben die Geistestaufe bzw. Geisteserneuerung, meistens durch Handauflegung, spielt eine ganz große Rolle, die Handauflegung, indem jemand die Hände auflegt einem anderen und mit ihm betet, wird etwas in dem erweckt oder übertragen von dem einen zum anderen, Fragezeichen. Auch zur Handauflegung machen wir uns gleich noch weitere Gedanken. Neben das vergangene Wort der Heiligen Schrift tritt das gegenwärtige Wort der charismatischen Propheten. Ich habe einen Co-Referenten. Wer spricht da mit? Naja, gut. Also ihr seht, das ist eine gefährliche Unterscheidung. Vergangenes Wort aus der 2000 Jahre, die Bibel, ach komm, vergangenes Wort, uralt. Hier, da steht bei uns einer auf, ein Prophet, und er hat direktes Wort eingegeben, direkt vom Himmel, und hat gegenwärtiges Wort. Ja, so wird das gesehen. Ach komm, komm nicht mit der alten Bibel. Ein Drängen zur unbiblischen Einheit der Konfessionen ist bei beiden Richtungen zu verspüren und zu festzustellen. Man will die alten Konfessionsgrenzen katholisch, evangelisch überwinden, auch kirchlich, freikirchlich, alles ökumenisch ausweiten. Die Zungenrede spielt eine große Rolle, Visionen, Führungen durch den Geist in beiden Bewegungen, Heilungen, da gibt es Unterschiede, in manchen Gemeinden ist das gar kein Thema, in anderen ist das das Hauptthema, Heilungen, Krankenheilungen. Und Anbetung Gottes wird sehr stark betont, aber auch manchmal eben des Heiligen Geistes. Und eine Parole trifft auch für beide Teile der charismatischen Bewegung zu: Lehre trennt, Erfahrung eint. Das ist ein ganz gefährlicher Satz. Lehre trennt, Erfahrung eint. Richtig verstanden, stimmt das zwar, Lehre kann auch trennen, natürlich, in echte, gesunde, biblische Lehre und falsche, muss Lehre sogar trennen, aber Erfahrung eint, das heißt aber hier im Zusammenhang der charismatischen Bewegung, komm mir nicht so viel mit Lehre, lass mal die Bibel weg und vor allem die Dogmatik. Wir haben doch gemeinsame Erfahrungen, wir können doch beide in Zungen reden und das eint uns doch. Oder wir haben andere Erfahrungen. Und dann will ich noch als letztes erwähnen, wir machen gleich Pause, das Mittel der Großveranstaltungen. Es gibt die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, die waren früher sehr, sehr aktiv und spielten eine große Rolle in der charismatischen Bewegung. Es waren reiche, wohlhabende Geschäftsleute, die haben so Hotels gemietet und Chapter veranstaltet. Vielleicht hat der eine oder andere mal teilgenommen an so einer Veranstaltung. Das Christliche Zentrum Berlin unter Führung von Pastor Volkhard Spitzer, wer den Namen noch kannte oder kennt, die haben das Olympiastadion gemietet und wollten eigentlich Olympia 79 machen. Warum Olympia 79? Könnt ihr euch erinnern? Berlin 1909, Berliner Erklärung. 70 Jahre später, 1979, sollte die babylonische Gefangenschaft der Kirche, diese 70 Jahre lange, beendet werden durch eine Geistausgießung im vollen Olympiastadion. Spitzer hat eine Vision gehabt, er sah ein volles Olympiastadion, da gehen 70.000 Leute rein, damals sogar noch mehr, 100.000 gingen da mal rein in der Blütezeit, er sah ein volles Stadion, dann haben sie es 79 nicht geschafft, es dauerte 2 Jahre später, 81, es waren nach Schätzungen der Behörden 10.000 bis 15.000 im Stadion, das waren schon sehr viele. Und trotzdem kein volles Olympiastadion. Ja, aber das war damals eine Veranstaltung, die hat riesen Staub aufgewirbelt. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Einbruch der Bewegung in die Kirchentage, auch in den beiden Kirchentagen, sowohl katholische Kirchentag als auch evangelische, gibt es heute charismatische Veranstaltungen. Und 1996, das solltet ihr auch noch notieren, diejenigen, die schreiben, ihr könnt aber später diese Präsentation alle haben von mir, das hätte ich gleich am Anfang sagen sollen, aber wenigstens jetzt, da haben sich die Pfingstbewegung und die Deutsche Evangelische Allianz zu einer Kasseler Erklärung zusammengefunden, in der sie mehr oder weniger die Berliner Erklärung von 1909 aufgehoben haben und gesagt haben, ja, das war vielleicht damals wichtig, aber inzwischen ist ja auch die Pfingstbewegung und die Deutsche Evangelische Allianz sehr eng zusammengerückt. Ich war mal bei einer Veranstaltung Beobachter mit Wolfgang Bühne zusammen. Da war die Führung der Deutschen Evangelischen Allianz zusammen, aber gleichzeitig saß auch Reinhard Bonnke vorne auf dem Podium und hier Peter Wenz von Stuttgart und noch einige führende Köpfe der Pfingst- und charismatischen Bewegung, alle vereint. Und das ist seit 1996 Programm. Da will man eben die Pfingstbewegung und die normalen Evangelikalen in Deutschland wieder zusammenbringen. Vielleicht haben manche von dem Spring Festival gehört. Das hat viele, viele Jahre stattgefunden, im Moment wegen Corona wahrscheinlich nicht. Da kommen Tausende von Christen zusammen, da werden auch immer Programme von Pfingstlern und Nicht-Pfingstlern gemacht und die sogenannten Jesusmärsche sind auch ein Mittel, alles unter dem Stichwort Großveranstaltungen, um evangelikale Christen, also nicht pfingstlerisch geprägte oder nicht charismatisch geprägte und die anderen zusammenzubringen. Letzte Folie vor der Pause. Jetzt machen wir einen Rückblick auf die gesamten 110 Jahre von 1906 an. 114 Jahre sind das jetzt schon bis heute, bald 115. Dann spricht man im Rückblick von 3 Wellen des Heiligen Geistes. Ich würde das am liebsten in Anführungsstriche setzen. Ihr habt schon gehört, ja, da war der Heilige Geist am Berg, aber da sind auch ungute Einflüsse gewesen, die sich miteinander vermischt haben, aus meiner Sicht. Das war nicht ein reines Produkt des Heiligen Geistes. Die erste Welle war die Pfingstbewegung, 1900 ungefähr, und die hat heute 300 Millionen Mitglieder weltweit. Da kann man schon von einer Bewegung sprechen, ja. Die charismatische Bewegung seit 1960, und die hat das Selbstverständnis bis heute, wir sind der Sauerteig der Kirche. Entschuldigung, da muss es sich doch bei uns sofort alle Nackenhaare sträuben. Der Begriff Sauerteig kommt 14 Mal im Neuen Testament vor und meint immer etwas Negatives, immer etwas Böses. was sich ausbreitet wie ein Sauerteig, ja, in dieser chemischen Reaktion, wie Sauerteig sich unter einen normalen Teig dann eben durchsäuert. Das ist ja eine chemische Reaktion. 14 Mal im Neuen Testament immer negativ. Und Sie gebrauchen das hier positiv. Wir sind das Sauerteig der Kirche. Wir durchsäuern alles mit unseren charismatischen Lehren und Praktiken. Und die dritte Welle, die habe ich jetzt nicht erwähnt, aber wenigstens, dass ihr es gehört habt, das ist die sogenannte Power Evangelism, also Kraftevangelisation. Circa seit 1980 trat in Amerika ein John Wimber auf oder in Korea ein Yonggi Cho oder nochmal in Amerika C. Peter Wagner. Das sind die Hauptköpfe der dritten Welle des Heiligen Geistes, der Power Evangelism. Es gibt auch heute noch die charismatische Bewegung, aber sie hat sich inzwischen in so viele Grüppchen und Unterarme zersplittert und aufgegliedert, dass es nochmal einen extra Vortrag bräuchte, um aufzuzählen, wo wir sie heute finden. Es gibt sie noch, ja. Und allerdings habe ich den Eindruck, ist sie im Moment nicht so geeint und tritt nicht so geeint auf. Man findet sie heute auch in vielen Freikirchen. Man findet sie heute in der ICF-Bewegung von Zürich kommend. Man findet sie in den christlichen Zentren. Man findet sie zum Teil auch bei Willow Creek. Man findet sie in unterschiedlichsten Richtungen. Überall ist auch die charismatische Bewegung mit dabei und manchmal auch Vertreter der Pfingstbewegung. So, ihr Brüder sagt, wann die Aufnahme wieder läuft. Geht los, also gut. Ihr Lieben, Aufnahme läuft schon, bitte nehmt Platz und wir machen weiter. Wir haben im ersten Teil uns die Entstehung und Geschichte der Pfingst- und charismatischen Bewegung ein wenig angeschaut mit 7 Meilenstiefeln. Das ist immer gefährlich, wenn man sich nicht nach allen Seiten absichert und so. Aber ich hoffe, der Überblick ist trotzdem gelungen. Jawohl, ich muss ja meinen Kaffeefilter abnehmen. Und dann wollen wir jetzt zu Lehre und Praxis im Licht der Heiligen Schrift kommen. Und ich sagte vorhin, wir wollen uns durchaus einige Scheiben abschneiden. Und das ist jetzt genau der Punkt, den ich hier einfügen möchte. Positive Aspekte. Was können wir lernen von diesen Geschwistern? Das sind Brüder und Schwestern. Das ist ein Teil der Gemeinde Jesu. Die Ablehnung der Bibelkritik. Sie teilen mit uns den Glauben an die Inspiration und Vollständigkeit der Heiligen Schrift. Bei Vollständigkeit muss man ein kleines Fensterchen aufmachen, aber grundsätzlich glauben Sie, dass die ganze Bibel von Anfang bis Ende inspiriertes, heiliges und fehlerfreies Wort Gottes ist. Sie lehnen die Bibelkritik ab. Sie haben die Botschaft von Bekehrung und Wiedergeburt. Ich habe eine Menge Predigten gehört von pfingstlichen oder charismatischen Predigern, die hervorragend das Evangelium verkündigt haben. Da können sich Menschen bekehren. Sie rechnen mit der Wirklichkeit des Heiligen Geistes, vielleicht sogar mehr als wir. Da können wir uns wirklich eine dicke Scheibe abschneiden. Weil man kann immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Es gibt Gemeinden, die sind sowas von steril in dieser Hinsicht. Wenn da einer vom Heiligen Geist redet, wird er verdächtigt, er sei ein Charismatiker. Aber die Bibel spricht sehr viel vom Heiligen Geist. Wir dürfen also nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir müssen die ganze biblische Botschaft predigen, ausgewogen. Und das können wir hier lernen. Ich glaube sogar, dass es diese Pfingst- und charismatische Bewegung überhaupt deswegen gibt, weil jahrhundertelang die Lehre vom Heiligen Geist unterbelichtet war, unterbetont seit der Reformation. Da war die reine Lehre im Zentrum, Lehre, 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 Gesunde Lehre ist richtig, wollen wir auch betonen, aber der Heilige Geist war irgendwie unterbetont. Und dann, wenn Vitaminmangel in der Gemeinde Jesu Christi ist, das führt oft zur Entstehung von Bewegungen, die das dann überziehen, übertreiben. Und ich glaube, so können wir die Entstehung der Pfingst- und charismatischen Bewegung auch mit verstehen. Dann, Heiligung wird gelehrt und auch gelebt, mit Abstrichen, aber grundsätzlich ja, die Pfingst- und charismatischen Geschwister wollen ein gottgefälliges Leben führen. Ob das immer gelingt, das wird alleine er bewerten, auch in unserem Leben. Sie haben echten missionarischen Eifer. Es sind gerade Pfingstgeschwister, die oft in die Innenstädte gehen. Es sei denn, Leute, die durch Alois Böck motiviert sind, ja, die machen das auch. Aber in vielen Innenstädten sind es Pfingstler und Charismatiker, die hingehen zu den Junkies, die hingehen zu den Randsiedlern der Gesellschaft und die sogar Leute zu sich nach Hause einladen und so weiter. Ich hörte von einem Ehepaar, die eine solche Liebe hatten zu sozial schwachen Menschen, die fanden eine drogensüchtige Frau auf der Straße und haben sie mitgenommen und haben sie bei sich im Ehebett schlafen lassen, um sie zu bewachen, dass sie nicht irgendwelche Sachen einwirft, ja, um sie kontrollieren zu können. Ich würde sowas niemals machen, aber ich habe große Hochachtung vor solcher Liebe zu Randsiedlern der Gesellschaft. Ich sage nicht, ihr sollt das machen, ja? Bitte hängt mir das ja nicht an. Ich habe nur von diesem Ehepaar erzählt. Einheit von Verstand, Wille und Gefühl, könnt ihr den Punkt bitte aufnehmen? Der ist sehr wichtig. Gott hat uns so geschaffen, wir sind eine Einheit aus Verstand, Wille und Gefühl. Wir haben auch Emotionen und das ist gut so, da müssen wir uns nicht schämen. Es ist nicht schlimm, wenn mal ein paar Tränen kullern. Es ist auch nicht schlimm, wenn jemand mal richtig vor Freude ausflippt, ja, nein, nicht ausflippt, aber aus sich rausgeht und das zeigt. Und wenn ihr mal in anderen Kulturen gewesen seid, ich war in Afrika, aber ich habe da, wenn ich richtig weiß, keine Gemeinde gesehen. Aber egal, vor anderthalb Jahren in Südamerika, da habe ich gesehen, wie da in Gemeinden die Post abging. Ja, aber das waren keine Pfingstgemeinden. Es war Wort des Lebens in Argentinien und Uruguay. Aber trotzdem, die haben mehr Emotionen drin, Einheit von Verstand, Wille und Gefühl, finde ich biblisch. Das können wir dort lernen. Bei uns gibt es Gemeinden, boah, da sitzen sie wie in der Friedhofskapelle, ja, und weh, du zeigst irgendeine Emotion. Geht nicht. Dann kommen sie nach Hause und sagen, stell dir vor, da hat heute einer in der Gemeinde gelacht. Ja. Siebtens, warme, herzliche Atmosphäre. Das finde ich auch sehr gut und sehr wichtig. Warme, herzliche Atmosphäre. Da müssen sich nicht alle in den Armen liegen, als Beziehungsnudeln oder so, aber finde ich trotzdem gut, wenn eine Gemeinde so steril, kalt ist und alle, ich rede jetzt nicht hier von dem Social Distancing, was wir gerade praktizieren, das muss sein und das wird auch wieder vorübergehen. Habt keine Angst, es wird noch eine Zeit nach Corona geben. Und ich finde das richtig, wenn wir uns an die Regeln halten. Intensive Seelsorge untereinander könnten wir auch positiv abschauen. Vielleicht, ob die Seelsorge immer so funktioniert, wie sie sollte, ist eine andere Frage. Aber das wird groß geschrieben in Pfingst- und charismatischen Bewegungen. Man hat ein Auge für den anderen, für die Nöte. Es wird viel mit den anderen gebetet, wenn es ihnen nicht gut geht und so. Besondere Fürsorge für kranke Menschen, das möchte ich positiv sehen. In unseren Gemeinden, wenn jemand krank ist, ja, wir beten auch, bei uns wird jeden Sonntag auch für Kranke gebetet, aber in charismatischen Kreisen, Pfingstkreisen unter Umständen viel intensiver, kann aber auch wieder ins Unnüchterne gehen. Ihr kriegt gleich ein Beispiel dafür. Dann zehntens noch Hoffnung der Wiederkunft Jesu Christi. Die wollen wir auch haben. Ich hoffe, euch ist der Gedanke an die Entrückung noch nicht entrückt. Es wird eine Entrückung der Gemeinde geben. Nach meiner Überzeugung ist es das nächste heilsgeschichtliche Ereignis, das kommen wird. Da muss nicht erst ein Tempel gebaut werden, der wird auch noch gebaut. Aber als nächstes kommt die Entrückung der Gemeinde. Ich glaube daran und ihr seht, da habe ich mal 10 dicke Scheiben aufgeschrieben, die wir uns abschneiden können. Lass uns alle christlichen Gruppen so anschauen. Ich habe mal Vorträge ausgearbeitet über die Zeugen Jehovas. Selbst da habe ich einiges gelernt für mein Glaubensleben. Von der Lehre kann man nichts gebrauchen. Null, ja. Aber man kann überall lernen. Es gibt Menschen, die machen Dinge richtig. Andere machen sie falsch. Man muss differenzieren. Das Gute nehmen, das andere durch Sieb durchfallen lassen. Nicht pauschal ablehnen. Und ihr seht, das sind schon mal 10 ganz dicke Punkte und damit will ich andeuten, es gibt wahrscheinlich noch mehr positive Sachen, aber ich kann sie jetzt nicht alle bringen. Dann falsche Lehre und Praxis. Jetzt kommt der kritische Teil und ich hoffe, ihr geht auch da mit mir. Und wir müssen mit diesem Punkt anfangen. Die Geistestaufe sei eine von der Wiedergeburt getrennte Erfahrung. Was ist Wiedergeburt? Nun, da haben wir ganz klare Schriftaussagen. Ich denke, dass wir uns da nicht zu lange aufhalten brauchen. Aber wenn ihr mit mir aufschlagen wollt, Johannes 1, Vers 12 bis 13, gehört für mich zu den ganz fundamentalen Aussagen zum Thema Wiedergeburt. Johannes 1, 12 bis 13. Da schreibt Johannes, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt Achtung, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir alle haben eine natürliche Geburt erlebt, vor unterschiedlich vielen Jahren, aber wir brauchen eine geistliche Geburt, eine Geburt aus Gott, von oben, eine Wiedergeburt, die mit Reinkarnation gar nichts zu tun hat, sondern eine biblische Wiedergeburt und die erleben wir, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter erfassen im Glauben, unser Vertrauen auf ihn setzen. Noch die zweite Stelle in Johannes 3, wenn ihr nur einmal umblättert, da sehen wir, dass Wiedergeburt ganz entscheidend damit zu tun hat, dass wir auf Jesus Christus blicken. Guck, der Jesus erklärt hier die Wiedergeburt in Kapitel 3, Vers 13 lesen wir, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit der, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben. Hier erklärt Jesus dem Nikodemus die Wiedergeburt und er sagt, schau, so wie damals in der Wüste, da mussten alle die, die von der Schlange gebissen waren, auf diese Schlange schauen, die Mose hingenagelt hatte, auf das Holz, diese Kupferschlange, eher eine Schlange, und alle, die das taten, die wurden gerettet. So erklärt Jesus die Wiedergeburt. Und das bedeutet, wir alle sind von dem Gift der Schlange gebissen, und wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, der für uns am Kreuz starb und erkennen, das ist das göttliche Gegengift, das ist das Serum, das wir brauchen, das ist die Erlösung, dann geschieht Wiedergeburt. So erklärt Jesus hier in Johannes 3 die Wiedergeburt. Darum habe ich diese Stelle noch dazu genommen. Was ist Geistestaufe? Wir müssen diesen Begriff klären. Jeder von euch muss das einem anderen erläutern können, wenn der kommt mit Fragen. Wir gehen in den 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, das ist die entscheidende Stelle. Hier schreibt Paulus, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Hier ist von der Geistestaufe die Rede. Wir sind zu einem Leib getauft worden. Es gibt einen weltweiten Christusleib. Alle Wiedergeborenen gehören dazu. Und in dem Augenblick, wo jemand gläubig wird, im biblischen Sinn, die Wiedergeburt erlebt, wird er in den Leib Jesu Christi hineingetauft, hineingefügt, hineingegliedert. Und darum können wir auch im Galaterbrief lesen, Kapitel 3, Vers 14. Wir gehen in der Chronologie weiter nach hinten. Oder, ja, machen wir es in der Reihenfolge. Galater 3, Vers 14 heißt es, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Durch den Glauben, als wir gläubig wurden an den Herrn Jesus, als wir erkannten, er ist das göttliche Mittel für uns der Erlösung, da wurden wir in den Geist getauft, mit dem Geist getauft. Da empfingen wir die Verheißung des Geistes. Noch deutlicher macht es die Stelle in Epheser 1, Vers 13. Wenn ihr nochmal weiter blättert, dann soll es genügen. Schaut, was hier die Schrift sagt. Epheser 1, Vers 13. Die Stelle merkt euch bitte. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Seht ihr hier die Reihenfolge, die Paulus beschreibt? Er sagt, wir haben das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium des Heils. Wir haben darauf unser Vertrauen gesetzt, wir sind gläubig geworden und dann sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und ihr kennt das Konzept der Versiegelung. Wenn etwas versiegelt ist, dann gehört es demjenigen, der die Macht hatte, das Siegel da anzubringen, und dann ist das sicher. Und in dem Sinne sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, nicht bis wir irgendeine schlimme Sünde begehen, sondern auf den Tag der Erlösung sind wir versiegelt. Da spricht die Bibel ganz klar von der Sicherheit unseres Heils. Also ihr seht, es ist falsch, Wiedergeburt und Geistestaufe auseinanderzureißen als getrennte Erfahrung. Und das ist die Grundlehre, die überhaupt zur Pfingstbewegung geführt hat. Man hat das nicht verstanden, dass in dem Augenblick, wo man wiedergeboren ist, hat man den Heiligen Geist empfangen, ist in den Geist getauft. Später kann es sein, dass man neue Geisterfüllung erlebt. Das ist etwas anderes. Das will ich jetzt auch noch zeigen. Der Empfang des Heiligen Geistes im Augenblick der Wiedergeburt, der ist einmalig. Du kannst den Heiligen Geist nur einmal in deinem Leben empfangen. Nur einmal. Aber, und wenn du ihn empfängst, empfängst du ihn ganz, nicht nur einen Teil davon, du kannst nicht 30% vom Heiligen Geist empfangen oder 60, du empfängst ihn als Person, er ist ja die Person der Gottheit, er kommt in dich hinein, in dein Leben hinein und nicht nur ein Teil, und das ist einmalig. Während die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wie Paulus schreibt in Epheser 5, lasst euch ständig neu mit dem Geist erfüllen. So muss man es genau übersetzen, was dort steht. Das könnt ihr mir bitte glauben. Das habe ich nachgeprüft. Das steht so da. Die griechische Form muss man so übersetzen. Lasst euch immer und immer wieder ständig neu mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und hier habt ihr auch die Antwort, warum wir immer neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden müssen. Weil, wenn wir Dienste tun, geistliche Dienste, geht ja auch Kraft von uns aus. wenn du 2 Stunden lang einen kranken Menschen pflegst, wenn du 1 Stunde lang mit einem Atheisten diskutierst auf dem Nürnberger Markt irgendwo, ja, oder Innenstadt, dann geht geistliche Kraft von dir aus. Und es gibt auch einen negativen Grund: wenn wir sündigen, wird ja der Heilige Geist betrübt oder gedämpft, und dann müssen wir neu erfüllt werden. Auch heute Nachmittag könnte eine Stunde sein, wo wir neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, weil wir beschäftigen uns mit ihm, mit dem Wort, mit dem Herrn. Wir beschäftigen uns nicht mit dem Heiligen Geist, wir beschäftigen uns mit Christus, und dann beschäftigt sich der Heilige Geist mit uns. So funktioniert das. Also ihr seht, bitte unterscheidet das. Empfang des Heiligen Geistes einmalig im Augenblick der Wiedergeburt, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, jeden Tag neu unter Umständen, in jeder Predigt, in jeder Bibelstunde, in jeder Gebetszeit können wir neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Die Bibel spricht von einem einmaligen Empfang des Heiligen Geistes, das können wir auch Geistestaufe nennen, aber von einer immer wieder nötigen Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Zweitens, die Praxis der Handauflegung. Ich habe es vorhin angetönt, wie die Schweizer sagen, dass wir dazu noch ein paar Worte verlieren müssen. Handauflegung bedeutet Einsmachung, Identifikation. Das müsst ihr euch bitte merken, schreibt euch das in eure Bibel hinein. Handauflegung kommt aus dem Alten Testament, wenn der Priester einem Opfertier die Hände aufstemmte, so steht da im Hebräischen, zamach heißt aufstützen, aufstemmen. Wenn er dem Opfertier die Hände aufstemmte, dann übertrug er die Sünde des Israeliten auf das unschuldige Tier, und das wurde dann geschlachtet. Er machte sich eins mit diesem Tier, und das arme, unschuldige Tier musste sterben. Aber das ist die Lehre der Bibel. Es muss immer ein unschuldiger Stellvertreter für die Schuldigen sterben. Und in 3. Mose finden wir das beschrieben. Das können wir jetzt nicht alles aufschlagen. Könnt ihr selbst machen. In der Apostelgeschichte kommt insgesamt 6-mal Handauflegung vor. Das scheint euch vielleicht viel zu sein, ist es aber nicht wirklich. Denn die Apostelgeschichte beschreibt ja einen Zeitraum von 30 Jahren. Und wenn da 6-mal Handauflegung beschrieben wird, und man kann an jeder Stelle genau begründen, warum hier Hände aufgelegt werden. Es hat immer mit Einsmachung, mit Identifikation zu tun. Wenn zum Beispiel Missionare entlassen werden, senden tut immer der Heilige Geist, die Gemeinde entlässt, so ist die biblische Sprachregelung. Ja, wenn Missionare entlassen werden, haben wir auch schon in unserer Gemeinde gehabt, wurde vielleicht auch hier schon praktiziert in diesem Raum, da legen unsere Ältesten diesen Brüdern oder dem Ehepaar die Hand auf. Da machen wir das. Es gibt nur wenige Anlässe, wo wir in unserer Gemeinde Handauflegung praktizieren. Eben bei Aussendung von Missionaren, bei Einsetzung von Ältesten und Diakonen, die bekommen bei uns die Hände aufgelegt. Und dann unter Umständen beim Gebet nach Jakobus 5, wenn Älteste über Kranken beten, da steht nicht ausdrücklich, dass Hände aufgelegt werden müssen. Da heißt es, dass die Ältesten über dem Kranken beten sollen. Manche legen da Hände auf, manche nicht. Ich habe da auch nie Hände aufgelegt, wenn ich zu diesem Gebet gerufen wurde. Da könnte es noch sein. Aber ansonsten nicht nach dem Motto, wie, du hast ein Problem? Komm, ich leg dir mal die Hände auf. So bitte nicht. Ja, Handauflegung kommt vor in der Bibel, aber selten und muss begründet sein. Im Gegenteil, Paulus sagt sogar, die Hände lege niemand zu schnell auf. Hier ist allerdings der Zusammenhang die Einsetzung von Ältesten. Man soll nicht zu schnell irgendjemanden zum Ältesten machen. Da gibt es Kriterien, die genannt werden in der Schrift, und darum wird hier vor vorschneller Handauflegung gewarnt. Aber jetzt kommen wir wieder zur Pfingst- und charismatischen Bewegung. Träger falscher Geister haben oft einen Drang zur Handauflegung und vorschnelle Handauflegung ist geistliche Hurerei, hat mein Freund Alexander Seibel einmal so formuliert. Also ihr seht, seid vorsichtig, wenn irgendeiner kommt. Ich habe das mal selbst erlebt, in meiner Wohnung, Karlsruhe war das damals, kam ein mir bekannter Baptistenpastor, besuchte mich und fragte, ob wir nicht noch zusammen beten können. Ich sage selbstverständlich. Und dann betete ich und während ich betete, stand er auf und kam zu mir und legte mir die Hände auf. Und ich sagte zu ihm nachher, warum hast du das gemacht? Ja, wir machen das so in unserer Gemeinde und so. Er war charismatisch unterwegs, offensichtlich. Ja, ihr seht, sie haben so einen Drang, sie meinen es gut, sie wollen dir nicht irgendwas Schlechtes angedeihen lassen, aber sie haben so einen Drang, sie wollen gerne die Hände auflegen. Seid bitte ganz vorsichtig in Großveranstaltungen. Es gibt Veranstaltungen, da werden die Leute aufgefordert, dem Nebenmann oder vorne und hinten sich kreuz und quer die Hände aufzulegen. Stellt euch mal vor, was da in der unsichtbaren Welt passiert. Das sind Christen und Nichtchristen, das sind vielleicht sogar Leute, die an irgendwelchen Gebundenheiten hängen und so, und die legen sich da gegenseitig die Hände auf. Das ist eine unglaubliche Vermischung, die da in der unsichtbaren Welt stattfindet. Macht das bitte nicht. Wenn ich das heute nochmal erleben würde, wenn ich merken würde, jemand kommt, schleicht sich ran und will mir die Hände auflegen, da würde ich im Gebet stoppen und würde sagen, lass das bitte, das möchte ich nicht. Also, ihr habt es nochmal, Gebet nach Jakobus 5, der Ältesten über den Kranken oder bei Einsetzung von Mitarbeitern vor der Gemeinde beziehungsweise Aussendung von Mitarbeitern durch die Gemeinde, da kann man Hände auflegen, da macht es Sinn, da kommt diese Identifikation besonders zum Tragen. Wir identifizieren uns mit dir, mit deinem Dienst, den du tust, wir stehen hinter dir im Gebet, das soll das ausdrücken, die Handauflegung. Aber nicht, sag's nochmal, du hast ein Problem, komm, ich leg dir mal die Hände auf. Vorsicht, wenn Handauflegende ein Unbekannter ist, lass dir nicht von einem Unbekannten die Hände auflegen. Wenn keine Gewissheit besteht, ob der Handauflegende ein gereinigtes Leben vor dem Herrn führt, Handauflegung setzt auch ein Vertrauensverhältnis voraus. Das war mit diesem Baptistenpastor so nicht gegeben, von dem ich eben gesprochen habe. Liebe Schwestern, verzeiht mir, Vorsicht, wenn Frauen Hände auflegen wollen, dafür gibt es in der Bibel kein Beispiel. Und wenn okkulte Bindungen vorliegen, dann auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und wenn sich in einer Großveranstaltung die Teilnehmer gegenseitig die Hände auflegen sollen, bitte macht das nicht, verweigert das. Okay, Thema Handauflegung. Noch Zusammenfassung, nur wenn beide Teile die Handauflegung wollen, nicht wenn einer dem anderen das überstülpen will. Dann kommt etwas vor, ein Phänomen in Pfingstbewegungen und auch in charismatischen Kreisen, kommt es oft zu dem Phänomen, dass Menschen nach Handauflegung durch irgendeinen Gabenträger nach hinten auf den Boden stürzen. Was sagt die Bibel dazu? Ich selbst bin in Toronto gewesen, Kanada. Ich wollte nicht den Toronto-Segen holen, aber ich habe es gesehen. Da lagen viele sogenannte Geisterschlagene, denen irgendjemand die Hände aufgelegt hat und da lagen sie alle in verschiedenen Ecken des Gebäudes. Oder ich war in Pensacola, Florida, um die sogenannte Erweckung zu begutachten 1997. Da habe ich ganz krasse Sachen gesehen. Da lief eine Frau mit zwei Männern durch den Saal und kam zu Leuten, die da standen, da waren 2500 Leute im Saal, und legte denen nur so zwei Finger hier auf die Stirn. So wie ich hier mache, so. Und die, bumm, knallten die nach hinten um. Boom, in diese Richtung. Die fielen auf die Bank und taten sich weh. Die fielen übereinander und stöhnten, ja. Und die ging und legte, die hat die nicht umgestoßen. Die hat nur so gemacht. Und zack, knallten die nach hinten um. Alle nach hinten. Dass am Schluss Hunderte von Menschen auf dem Boden lagen, bis raus ins Foyer. Ich stand da mit einem Freund von mir, ein Polizeikommissar, ein Kerl wie ein Schrank, ja, mein Bodyguard. Ich stand da mit ihm und der flüsterte mir zu, wenn sie mich anlangt, kriegt sie die Faust. Das war nicht geistlich, aber das flüsterte der mir ins Ohr, ja. Und die hat einen schönen Bogen um uns gemacht. Wir standen da wie der Fels in der Brandung, ja. Die hat einen schönen Bogen um uns rum gemacht. Aber ihr Lieben, wir lachen jetzt. Das war ein Abend, der hat mich... Ich habe in der Nacht kein Auge zugemacht danach. Ich war da 6 Stunden drin. Ich bin nur um 1 da raus. Ich habe kein Auge zugemacht. Was ich da gesehen habe, Pensacola, Florida, da sollte eine Erweckung ausgebrochen sein. Yonggi Cho, dessen Namen ihr vorhin gelesen habt, der hat gleich eine Weissagung gegeben, dass von dort, von Pensacola, Florida, die Erweckung an der ganzen Ostküste der Vereinigten Staaten hochgehen sollte und dann sich über die ganzen Staaten und über die ganze Welt ausbreiten würde. Ja, darauf warte ich heute noch. Ihr wisst, was das Alte Testament sagt zu Falschpropheten, was man mit denen eigentlich machen sollte, gell? Der soll froh sein, dass wir nicht mehr in der Zeit des Alten Testaments lesen. Leben. Was sagt die Bibel dazu? 1. Mose 49, 17, da wird von jemand, von Dan, der wird in die, dem wird eine Schlange beißen und er wird nach hinten stürzen. Könnt ihr selbst nachforschen, was mit dem Stamm Dan in der Bibel passiert ist? Eli. Ihr wisst ja, was Eli heißt, das sind 3 Buchstaben, E-L-I, Erziehung lieber ignorieren. Der hat zu seinen Söhnen gesagt, nicht doch, meine Söhne, ja. Erziehung lieber ignorieren, Eli. Der fiel auch nach hinten vom Stuhl und brach sich das Genick, es war Gericht. Und in Jesaja 28, 13 ist die Stelle, wo es heißt, dass dass sie rückwärts fallen werden und lallen werden, das sind diese Worte, Kavla Kav, Zavla Zav, ja, da wird das Reden der Assyrer nachgeahmt, das sollte heißen, da kommt Gericht, die Assyrer werden kommen und Israel wegführen in die Gefangenschaft. Ihr seht, alle 3 Stellen haben mit Gericht zu tun und dann kommen die Geschwister der Pfingst- und charismatischen Bewegung und sagen, ja, nee, wenn wir nach hinten umfallen, da werden wir gesegnet. Ich habe diese Leute gesehen, die lagen da bis zu 25 Minuten wie in Trance, waren weg, waren abgemeldet, waren nicht bei sich, waren wie ohnmächtig, lagen die da und die sagen hinterher, sie hätten jetzt eine neue Geisterfüllung erlebt. Wo finden wir das im Neuen Testament? Wir finden in der Bibel überall, wenn Leute nach hinten fallen, ist es Gericht. Und dann kommen noch Leute mit der Stelle, wo der Herr Jesus gefangen genommen wird im Garten Gethsemane und er sagt, wen sucht ihr? Und dann fallen sie um. Das sei positiv, da fällt man vor der Ehrfurcht, aus Ehrfurcht vor dem Herrn fällt man nach hinten um. Das ist eine falsche Auslegung und Rechtfertigung. Seid vorsichtig. Wenn Menschen Gott begegnen, fallen sie normalerweise auf ihr Angesicht und nicht auf den Rücken. Nach hinten fallen bedeutet nämlich biblisch Aufdecken der Blöße. Zum ersten Mal sehen wir Noah im Zelt, als er sich betrunken hatte, nach hinten aufgedeckt, bloß. Und das ist das Konzept von nach hinten fallen. Das bedeutet Gericht, Aufdecken der Blöße. So müssen wir biblisch argumentieren. Menschen, die Gott begegnen, fallen normalerweise auf ihr Angesicht. Ich will nicht sagen immer, mag es auch Ausnahmen gegeben haben, aber normalerweise fällt man aufs Angesicht. Die falsche Praxis der Passivität, das ist wichtig, das müssen wir verstehen für unser ganzes Glaubensleben. Ich glaube, dass das gut ist, wenn wir so Basics auch richtig tief in uns aufnehmen. Die Geistestaufe wird durch Handauflegung übertragen, wenn sich der Empfänger innerlich passiv verhält. Das heißt, er muss sich ohne innere Anspannung einfach treiben lassen. Und dieses Phänomen der Passivität, wo man sich innerlich ganz öffnet, ganz willenlos, passiv verhält und denkt so, was kommt jetzt, ja? Das finden wir in der fernöstlichen Mystik. Da muss man sich so ganz leer machen. Die Engländer haben den Ausdruck to make the mind blank, also den Verstand ausschalten. Der Verstand ist eine Kontrollfunktion. Der wird ausgeschaltet und dann macht man sich so ganz offen und da kann alles Mögliche in einen reinkommen. Im Hypnose und Mediumismus müssen sich die Leute so blank machen. Ich habe gesehen, wie ein Mann, ein 2,5 Zentner Koloss von Mann, hat ein Mädchen hypnotisiert, hat das auf 2 Stühle gelegt, die war steif wie ein Brett, der Kopf lag auf dem Stuhl und die Füße auf dem Stuhl. Und jetzt haltet euch fest, dieser 2,5 Zentner Koloss hat sich auf das Mädchen draufgestellt und die lag mit den Fersen auf dem Stuhl und mit dem Kopf auf dem anderen. Und der hat sich da draufgestellt. Und das ging. Die ist nicht in 2 Stücke gebrochen, ja. Oder hat keinen Bandscheibenvorfall gekriegt davon. Aber was sind das für Kräfte, die da wirken? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie er nur so gemacht hat. Und die war hypnotisiert und er hat sich auf die draufgestellt. Also es gibt Sachen zwischen Himmel und Erde, wo sich unsere Schulweisheit das nicht träumen lässt. Aber solche Sachen gibt es, solche Phänomene. Und dann in der Pfingst- und charismatischen Bewegung finden wir das auch, dass man sich ohne innere Anspannung verhalten soll. Da wird in Büchern, in Vorträgen zu aufgefordert. Und ihr Lieben, das ist nicht biblisch. Bitte, in der Bibel finden wir genau das Gegenteil. Was sagt die Bibel? Die Schrift spricht viel von Stille. Wir sollen still werden vor dem Herrn, aber nie Passivität. Auch wenn wir vor dem Herrn still sind, ist unser Verstand nicht ausgeschaltet. Die Kontrollfunktionen sind immer noch da. Dann, und sie fordert uns nie auf, geistlich passiv zu sein, sondern ermutigt uns, wacht, ringt, sucht, jagt nach, das ist alles aktiv. Also bitte Vorsicht, wenn irgendjemand euch auffordert, ihr sollt euch gehen lassen, treiben lassen, innerlich leer machen und so. Das ist kein biblisches Konzept. Viertens, die falsche Auslegung von Joel Kapitel 3. Ja, das sollten wir jetzt mal aufschlagen. Das hat nur 5 Verse, Joel 3. Ist eines der kürzesten Kapitel der Bibel. Ich nehme mal gerade einen Schluck aus der Feldflasche. Also, Joel 3, da heißt es: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Bis dahin reicht schon. Joel 3, nach Epheser 3, 1 bis 5, hat kein alttestamentlicher Prophet die Zeit der Gemeinde geschaut. Keiner. Weil die Zeit der Gemeinde ein Geheimnis war, das erst Paulus und den anderen Aposteln offenbart wurde. Alle haben für das Volk Israel geweissagt, die Propheten des Alten Testaments. Das heißt, der Ausdruck in den letzten Tagen bedeutet nicht das Ende der Gemeindezeit, des Gemeindezeitalters. Die zweite Erfüllung der Joel-Weissagung wird nach der Entrückung der Gemeinde geschehen, wenn der Überrest Israels am Ende der großen Trübsal den Herrn Jesus als Messias annehmen wird. Das war jetzt schwer, das ist mir klar, aber wir können jetzt keinen Exkurs machen über biblische Eschatologie. Ich zeige euch aber jetzt eine Skizze und ich glaube, die wird vielen helfen. Was ist das? Das Auge des Propheten. Und da ist der Prophet. Nennen wir ihn Joel. Oder, noch ein besserer Vorschlag, nennen wir ihn Jesaja. Jesaja ist der große Prophet des Alten Testaments. 66 Kapitel. Schaut mal, was Jesaja für eine Schau geschenkt bekommen hat. Im Jahr 700 vor Christus sieht er das erste Kommen Jesu. Er sieht, dass eine Jungfrau schwanger wird. Das war 700 Jahre in der Zukunft von seiner Sicht her. Und dann wart ihr alle schon in den österreichischen oder Schweizer Alpen. Und wenn ihr auf so einem 2000er steht oder noch höher, in der Schweiz, ist gewaltig, das siehst du bei klarer Sicht 120 Kilometer, nur Berggipfel, das Zentralalpenmassiv der Schweiz. 120 Kilometer kannst du nur Berggipfel sehen. Und so hatten die Propheten eine Perspektive, sie sahen nur die Gipfel. Sie konnten nicht sehen, was zwischen diesen Tälern liegt. Wenn du da oben bist und siehst die Gipfel, du siehst nicht, dass dazwischen ganze Städte liegen, dass da Eisenbahnschienen laufen, dass da Seen dazwischen sind. Du siehst es nicht, du siehst nur noch die Gipfel. Ja? Leuchtet uns ein? Jesaja sah das zweite Kommen Jesu. Schaut mal, das liegt jetzt noch in der Zukunft. Er sah das tausendjährige Reich, liegt noch weiter in der Zukunft. Und er sah sogar neue Himmel, neue Erde, noch weiter. Jesaja hat die größte Schau gehabt aller Propheten im Alten Testament. Darum habe ich ihn jetzt Jesaja genannt. Aber Joel hat eine ähnliche Schau gehabt. Und alle anderen, Jeremia, Daniel, alle haben sie diese Schau gehabt. Und sie konnten nicht sehen, was zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu liegt und lag, die Zeit der Gemeinde. Haben sie nicht gesehen. Weil, ihr müsst wissen, ein Geheimnis ist nicht ein Rätsel. Ein Rätsel kann man lösen. Es gibt kluge Leute, die knacken dir jedes Rätsel, ja? Aber ein Geheimnis muss offenbart werden. Das kannst du nicht durch Nachdenken lösen. Und Paulus, dem wurde das Geheimnis der Gemeinde offenbart. Dass die Gemeinde ein Leib ist, wo alle Gläubigen aus allen Nationen, aus Juden und den Heiden zusammengefügt werden zu einem Leib. Das hat Gott erst den Aposteln geschenkt. Das sahen die alttestamentlichen Propheten nicht. Das ist ein Basic für unser Bibelverständnis. Das müssen wir wissen. Wir müssen die Bibel heilsgeschichtlich verstehen. Und darum kann Joel 3 nicht von dieser Zeit reden. Ihr habt eben gelesen, Joel spricht von einer großen Geistausgießung. Und die Pfingstler und Charismatiker sagen, ja, das hat sich 1906 in Los Angeles erfüllt und 1960 da und da und überall, wo charismatische, pfingstliche Aufbrüche waren. Das ist das, was Joel hier gesagt hat. Nein, das ist das nicht, weil Joel hat das Gemeindezeitalter nicht gesehen. Ihr Lieben, wir müssen mit der Bibel argumentieren. Das Thema der Pfingst- und charismatische Bewegung ist ein Lehrproblem. Und die Bibel macht klare Aussagen. Mit der Bibel können wir dieses Thema beleuchten, ohne diese Geschwister zu verurteilen. Ich habe x-mal schon gesagt heute, dass es unsere Brüder und Schwestern sind. Erschreckt nicht, mein bester Freund ist ein Charismatiker, der in Zungen reden kann. Ist mein bester Freund, mit dem ich viele Gebetsspaziergänge mache. Und wir beten zusammen. Und der hat mir noch nie versucht, die Hände aufzulegen. Das macht er nicht. Und er betet mit mir zusammen. Niemals würde der in Zungen reden. Der macht das zu Hause mit seiner Frau. Ich habe ihm schon gesagt, ich sehe darin keinen Sinn, dass er das macht. Aber wenn er das macht, ich kann ihn doch nicht hindern und will es nicht. Aber es ist mein Freund. Ich trenne mich doch nicht von ihm. Warum sollte ich das? Er ist ein Bruder, er predigt bei uns in der Gemeinde. Unsere Ältesten wissen das, dass er so denkt und seine Frau. Und sie wissen, dass wir das als Gemeinde nicht so sehen. Aber ihr seht schon, wir als Gemeinde, wir nehmen jemanden auf, wenn er uns versichert, dass er diese Lehre nicht verbreitet in unserer Gemeinde, weder öffentlich noch im Verborgenen, dann kann er in unserer Gemeinde sein. Dann haben wir auch schon mal einen Alphasöhner aufgenommen, ein Alphasöhner-Ehepaar. Da haben wir genau das Gleiche gesagt: Wenn ihr das für euch glaubt und nicht verbreitet, könnt ihr in unserer Gemeinde sein. Das Recht haben wir als Älteste. Wir müssen das sagen so, wir können doch nicht die ganze Gemeinde verwirren lassen. Das geht nicht. Da haben wir als Älteste eine Verantwortung. Und wenn die gesagt hätten, nee, wenn das so ist, dann können wir hier nicht bleiben, dann sagen wir, bitteschön, wir halten dich nicht, dann musst du dir eine andere Gemeinde suchen. Ja, aber wenn du mit uns zufrieden bist, dass wir das so eben praktizieren, dann bist du bei uns willkommen. Fünftens, falsche Zeichen und Wunder. So, jetzt gucke ich auf die Uhr. Das wäre eine gute Gelegenheit, hier nochmal eine 10 Minuten Pause zu machen. Lauft mal nicht gleich weg. Vorhin kam, ihr dürft gleich, ihr kriegt gleich Pause. Vorhin kam jemand in der Pause und kam nochmal auf den Sauerteig zu sprechen. Das will ich noch an alle weitergeben. Natürlich spricht der Herr Jesus in Matthäus 13 von diesem Gleichnis vom Sauerteig. Aber auch dort glaube ich, dass der Sauerteig negativ gemeint ist. Darüber müsste ich aber jetzt eine Stunde Redezeit haben. Dann könnte ich das erklären. Das geht nicht. Jetzt, aber ich werde dem Jonas eine Datei schicken und wer sie von ihm haben will, kann sie kriegen. Ich kann sie auch an Arthur noch schicken und an Sigi. Wer die Datei haben will, ich habe einmal eine Bibelstunde gehalten, mittwochs in Mannheim, eine Bibelstunde und habe dieses Gleichnis vom Sauerteig so ausgelegt, wie es oft ausgelegt wird. Ja, siehst du, das Evangelium, das breitet sich aus wie ein Sauerteig und am Ende ist der ganze Teig durchsäuert. Und da war nur ein einziger in der Gemeinde, der kam nachher zu mir und sagte, Wilfried, das stimmt nicht, was du da gesagt hast. Und ich dachte erstmal, hat er einen Vogel, ja, wieso zweifelt er das an? Und ich war erst gar nicht begeistert, aber dann hat er ganz liebevoll, brüderlich, hat er mir Argumente gegeben, die mich aufgefordert haben, zu Hause nochmal ganz genau sich damit zu befassen. Und jetzt hört, das war am Mittwoch. Am Sonntag bin ich in der Gemeinde aufgestanden und habe gesagt, ihr lieben Geschwister, ich habe ja am Mittwochabend über den Sauerteig gelehrt, Matthäus 13. Ich muss euch sagen, ich glaube, ich war schief gewickelt und ich möchte heute Morgen noch einmal darüber predigen und habe dann eine Predigt darüber gehalten am Sonntag und habe mich korrigiert, vor allem öffentlich. Das wissen die Geschwister heute in Mannheim heute noch, ja, das wissen sie noch, weil sowas kommt selten vor, dass ein Prediger mittwochs so lehrt und am Sonntag sagt, was geht mich mein Geschwätz vom Mittwoch an, hier kriegt ihr jetzt die senkrechte Lehre. Und so war es und die Geschwister waren alle damit einverstanden, was ich am Sonntag gesagt habe. Und dieses Predigtmanuskript schicke ich dem Jonas und wen es interessiert, der kann sich's anschauen. Ach, ihr könnt es auch bei Sermon Online wahrscheinlich finden, wenn ihr eingebt die Himmelreichsgleichnisse und Blog, dann findet ihr das da bei Sermon-Online. Das wollte ich noch ergänzen, Jonas. Vielen Dank, dass du das angesprochen hast. So, jetzt machen wir wieder eine Viertelstunde Pause. Ja, seid ihr noch aufnahmefähig? Können wir weitermachen? Läuft? Ja. Gut. Dann geht es nahtlos weiter mit Punkt 5. Falsche Zeichen und Wunder. Ich hoffe, wir kommen da auch gut durch. Zeichen und Wunder kamen, wenn wir die Bibel mal daraufhin untersuchen, gehäuft vor, nämlich bei Mose. Und Mose war der Träger einer neuen Offenbarung. Er hat dem Volk Israel das Gesetz gegeben. Eine große Offenbarung, 613 Gebote. Und als Träger dieser neuen Offenbarung, als Legitimation, dass er von Gott das Recht hatte, neue Offenbarungen Israel zu geben, da hat ihn Gott mit Zeichen und Wundern ausgerüstet, damit alle sehen konnten, dieser Mann, der ist mit Gott im Bunde und Gott gibt ihm die neue Offenbarung. Könnt ihr mal weiterschalten? Ja. Zeichen und Wunder bei Elia und Elisa. Schaut mal, bei Mose ist die Zeit des Gesetzes, die begann mit Mose. Mose ist der Hauptvertreter des Gesetzes. Elia und Elisa, also Elia ist der Hauptvertreter der Propheten. Mit ihm beginnen die Propheten, mit Elia. Und er tut auch Wunder. Und auch sein Nachfolger Elisa. Dann lange Zeit nichts. Wir lesen bei den großen Propheten, bei den 16 Propheten, die wir im Alten Testament haben, die 4 großen und die 12 kleinen. Keiner von denen hat Wunder getan. Kein Jesaja, dem so eine Schau geschenkt war, kein Jeremia, kein Daniel, die haben keine Wunder getan. Da sind sie abgeebbt. Aber dann kommt wieder eine neue Offenbarung, die höchste Offenbarung, die Gott gegeben hat, durch Jesus Christus. Und natürlich hat er viele Zeichen und Wunder getan. Zeichen eigentlich ist ein spezieller Begriff, ist ein Wunder, das über sich hinaus weist. Das finden wir 7 Zeichen im Johannesevangelium beschrieben, die alle ihre Bedeutung haben. Und dann finden wir wieder Zeichen und Wunder gehäuft bei den Aposteln. Petrus und Paulus haben Wunder getan am Anfang ihrer Wirksamkeit und dann ebbt es wieder ab. Sie bringen auch eine neue Offenbarung, sie bringen die Lehre der Apostel, so wird das genannt. Und es ist auch von Zeichen eines Apostels die Rede, weil er als Apostel wieder neue Lehre gebracht hat. Das ist das, was wir in den Briefen finden. 21 Briefe im Neuen Testament ist wieder neue Offenbarung. Immer wenn Träger einer neuen Offenbarung kamen, hat Gott sie in besonderer Weise durch Zeichen und Wunder bestätigt. Das ist doch nicht schwer zu erkennen. Das sieht man doch. Das macht doch Sinn, das so zu verstehen. Und das würde bedeuten, dass Zeichen und Wunder eben etwas Besonderes waren und nicht zum normalen Gemeindealltag gehören, dass da jeden Sonntag hier 3 Lahme geheilt werden und Blinde sehen können und so. Ich hätte nichts dagegen, aber das ist nicht das Normale im Gemeindealltag. Bitte weiterschalten, ich komme nicht weiter von hier vorne. Ja, okay, dann sehen wir, Jesus Christus tat Zeichen des Messias, die Apostel taten Zeichen eines Apostels. Und Zeichen und Wunder tauchen dann in der Letztzeit als Verführung wieder auf. Und schaut, hier habe ich eine Gegenüberstellung gemacht, habe ich auch irgendwo in einem schlauen Vortrag gehört. In Hebräer 2, 3 bis 4 ist von Zeichen die Rede, Semeios griechisch. Bitte weiterschalten. Ja, da kommt's. Wunder, Terrasin und noch einmal, ja, Machttaten, griechisch Dynamisin. Und in 2. Thessalonicher 2 spricht Paulus von der Endzeit, von dieser Zeit der Verführung. Und da kommen die gleichen Begriffe wieder vor, aber immer mit einem negativen Vorzeichen, mit einem Minus vor der Klammer, nämlich Pseudo. Pseudo, griechisch heißt lügenhaft, Schein, gefaked, ja, Fake-Zeichen und Wunder. Die gleichen Begriffe, seht ihr, deswegen habe ich sie ausnahmsweise in Griechisch hintergeschrieben, die gleichen Begriffe, aber mit einem negativen Vorzeichen, lügenhaft, nachgeäfft durch den Teufel. Und darum dürfen wir nicht so naiv sein und sagen, immer wenn irgendwo etwas Übernatürliches passiert ist, wo wir sagen, boah, das ist ein Wunder, das kann von Gott sein oder von der anderen Seite, vom Licht oder von der Finsternis. Das müssen wir sehen, beides finden wir in der Schrift. Und darum dürfen wir nicht einfach immer, wenn etwas Besonderes passiert ist, sagen, hier ist der Herr am Werk. Vielleicht war es der Herr, vielleicht war es aber auch der Gegenspieler. Ja, da habe ich mal von einem alten Lehrer, ein alter Bruder, von dem ich sehr viel gelernt habe, auch hierzu etwas gehört. Er sprach über die biblische Struktur eines Glaubensgebetes. Wenn wir heute beten im Glauben, meinetwegen auch, dass irgendjemand wieder gesund werden möchte, vielleicht unser eigenes Kind oder der Ehepartner oder jemand anders, der uns nahesteht, dann sollten wir so beten. Der Glaube sagt, Herr, du kannst. Gott kann jederzeit jede Krankheit heilen, mit Arzt und ohne Arzt, mit Therapie und ohne Therapie, mit Medikamente, ohne Medikamente. Gott kann, der kann senkrecht vom Himmel eingreifen und jede Krankheit heilen. Auch Krebs, das kann Gott, du kannst, sagt der Aussätzige. Die Ehrfurcht ergänzt, wenn du willst, weil du Gott bist und ich gar nicht weiß, was deine Pläne sind. Ich wünschte es mir, aber wenn ich bete, sage ich, Herr, du kannst das. Ich glaube das, du hast die Macht, du bist Gott, du kannst Wunder tun, aber du musst es nicht, wenn du willst. Du musst es ja nicht. Wir können doch Gott nicht zwingen, irgendetwas zu tun. Und wenn es Gott tut, wenn er eingreift, dann fügt die Demut hinzu, oh, das war zu schnell, die Demut fügt hinzu, ich bin es nicht wert. Genauso betet der Aussätzige, ja, in Matthäus 8, könnt ihr nachlesen, können wir jetzt nicht zeitlich. Er sagt, Herr, du kannst mich reinigen, wenn du willst. Du musst es nicht. Und wenn du es tust, bin ich es gar nicht wert. So ist ein biblisches Glaubensgebet. Und das ist keine Glaubensschwäche. Es kann sein, dass Leute aus der Pfingst- und charismatischen Bewegung da jetzt abwinken würden und sagen, das ist doch kein Glaubensgebet. Du musst beten, Herr, ja, jetzt sende Feuer vom Himmel, jetzt mach das und so weiter. Ich habe es gesehen. Ich habe in Pensacola gesehen, wie ein Dr. Brown, Michael Brown, 1500 Leute lang, 20 Minuten lang Feuer hat schreien lassen. Einen ganzen Saal, 1500 Leute, haben 20 Minuten geschrien, Feuer. Was soll das? Ja, das ist kein Glaubensgebet. Oder ich habe gesehen, wie jemand, Reinhard Bonnke war es, in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe, wie er zu einem Menschen im Rollstuhl hinging und sagte, sei geheilt, in Jesu Namen, sei geheilt. Ich gebiete den Krankheitsgeistern, weicht, sei geheilt. Woher wusste Bonnke, dass Gott diesen Menschen jetzt heilen will? War das inszeniert? Oder woher wusste er das? Ihr Lieben, seien wir vorsichtig, das Christentum ist keine Gesundheitsreligion. Und Gott tut oft mehr durch Wunden als durch Wunder. Würdet ihr euch den Satz bitte merken und hinter die geistlichen Ohren schreiben? Unser Gott, der reicht durch Wunden mehr manchmal als durch Wunder. Wir sind nicht durch die Wunder unseres Herrn Jesus erlöst worden, sondern durch seine Wunden am Kreuz. Und darum, Gott wird in dieser Zeit nicht alle Krankheiten heilen und es gibt sogar Menschen, die sterben an Krankheiten und wir werden vielleicht auch eines Tages an einer Krankheit sterben. So, wir gehen weiter, wenn es wieder weitergeht. Er hängt. Er will nicht mehr. Aber an den Batterien liegt es nicht. Die haben noch genug Power. Ja, jetzt. Die Probleme der Pfingst die Problematik der Pfingst- und charismatischen Bewegung ist eine Lehrproblematik. Die Pfingst- und charismatische Bewegung lehrt eine zusätzliche Geistestaufe. Die Bibel lehrt, jeder Christ ist geistgetauft. Im Augenblick der Wiedergeburt. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, sagt Römer 8, Vers 9. Jeder Christ ist geistgetauft, auch wenn er nicht in Zungen reden kann, wenn er in seinem ganzen Leben niemals in Zungen reden wird. Die Pfingst- und charismatische Bewegung lehrt Zeichen und Wunder. Die Bibel lehrt, Zeichen und Wunder waren epochebedingt, sind in bestimmten Epochen, immer wenn eine neue Offenbarung kam, gehäuft aufgetreten und dann wieder abgeebbt. So können wir es in der Bibel finden. Und die Pfingst- und charismatische Bewegung lehrt und praktiziert die Zungenrede. Die Bibel lehrt, Zungenrede hat in gewissem Sinne aufgehört. Ich habe gesagt, wir kommen auch auf die Zungenrede noch einmal zurück. Ja, da sind wir. Die Zungenrede als angebliches Zeichen der Fülle, der Geistestaufe, dass man wirklich voll ist mit dem Heiligen Geist. Das untrügliche Kennzeichen, haben wir gehört, sei, dass man in Zungen reden kann. Was war biblische Zungenrede? Das war nach meiner Erkenntnis, und viele andere sehen das so, Benedikt Peters, Roger Libby, könnt ihr nennen, wen ihr wollt, John MacArthur, eine real existierende Sprache. Als an Pfingsten Petrus predigte, hörten das Leute in 16 verschiedenen Sprachen. Das heißt, sie hörten ihre Muttersprache. Petrus predigte, aber sie hörten es in ihrer Sprache. Und Zungenrede war immer an Gott gerichtet, war ein Zeichen für Israel und war eine Offenbarungsgabe. Das kann ich jetzt nicht alles erklären, wir müssten alle Stellen lesen, aber nehmt es mal bitte so, wie es hier steht. Und ich brauche deinen Klick. Ja, Zungenrede heute. Man hat einem Professor für Sprachforschung 120, der hat 120 Sprachen erforscht und konnte 13 Sprachen fließend sprechen, ein Amerikaner. Und dann hat man ihm Zungenrede gegeben aus verschiedenen Gebieten der Welt. Und er stellte fest, ja, ein Sprachwissenschaftler, er stellte fest, ein Lallen, ohne Grammatik, ohne System. Jede Sprache, der einfachste Dialekt in Neuguinea oder irgendwo, hat eine Grammatik, hat eine Systematik. Die Wycliffe-Bibelübersetzer, die gehen dahin, die brauchen nicht lange, dann haben sie den Code geknackt und dann können sie die Sprache, können sie die Bibel in die Sprache übersetzen. Es dauert manchmal 20 Jahre, aber irgendwann haben sie es, haben sie die Sprache geknackt. Und der Wissenschaftler sagte, das ist Gelalle, da ist kein System drin, keine Ordnung. Keine Grammatik. Weiter? Ja. Heute wird Zungenrede oft an die Versammlung gerichtet und die Bibel lehrt, dass direkte Offenbarungen Gottes aufgehört haben. Das muss ich euch erklären. Das wäre auch wichtig, wenn jeder von uns das verstanden hätte. Schaut mal, als die neutestamentliche Gemeinde entstand, ungefähr grob 30 nach Christus, 33, 35 nach Christus, entstand die neutestamentliche Gemeinde. Sie hatte aber kein Neues Testament. Das Neue Testament war ja noch nicht geschrieben. Die ganzen Evangelien, die Briefe, die Offenbarung des Johannes, als letztes kam ja alles 50, 60 Jahre später. Die Offenbarung vielleicht noch später. Nicht noch später, aber 95 nach Christus. Maximal kam auch die Offenbarung des Johannes hinzu. Und die ersten Christen, die ersten Christengemeinden, die sollten wie Christen leben, hatten aber gar kein Neues Testament. Und jetzt schlagt mal bitte mit mir auf 1. Korinther 13, Vers 8. Das ist sehr wichtig. 1. Korinther 13, Vers 8. Das ist das berühmte Kapitel, das Hohelied der Liebe. Und über die ersten 7 Verse wird auch oft bei Hochzeiten gepredigt und so weiter. Aber jetzt, Achtung, Vers 8, der hat eine immense Bedeutung. Da sagt Paulus, die Liebe vergeht niemals, seien es Weissagungen. Hier steht griechisch Prophetien. Prophetien. Sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, Zungen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung, die übersetzt richtig. 2-mal gebraucht sie den Ausdruck weggetan werden. Da steht ein ganz abruptes Aufhören. Schlagartig, zack, weg. Und bei der Erkenntnis, nein, bei den Sprachen, da steht, sie werden langsam aufhören. Ausschleichen, wie wenn man ein Medikament absetzt. Und genau das bestätigt die Kirchengeschichte, dass diese 3 Gaben auf diese Weise aufgehört haben. Jetzt kommt die Frage, warum sollen ausgerechnet diese 3 Gaben aufhören? Das Neue Testament nennt ungefähr 20 verschiedene Geistesgaben. Gnadengaben, Charismen. Warum sollen diese 3 ausgerechnet aufhören? Weil sie etwas gemeinsam hatten. Sie waren direkt inspirierte Gaben, mittels derer Gott direkt vom Himmel hinein in die jungen Gemeinden redete und ihnen das gab, was wir heute im Neuen Testament haben. Das hatten die damals nicht. Die sollten wie eine neutestamentliche Gemeinde leben und hatten kein Neues Testament. Die wollten wissen, wie man in der Ehe leben sollte. Du sagst, das steht doch in Epheser 5. Ja, die hatten aber keinen Epheser 5. Die wollten wissen, wie man sich gegenüber dem Staat verhalten sollte. Du sagst, das steht doch in Römer 13. Ja, die hatten aber keinen Römer 13. Und diesen Mangel, dass sie in einer Übergangszeit kein neues Testament hatten, kam der Heilige Geist entgegen und schenkte das mitten in die Gemeinden. Da stand ein Bruder auf und hatte eine Weissagung. Da stand ein anderer auf, hatte eine Zunge, und die, also eine Zungenrede in einer anderen Sprache, die wurde aber ausgelegt. Und es stand einer auf, der hatte eine Erkenntnis und auch das wurde direkt in die Gemeinde gegeben. Das sind alles Dinge, die wir heute im Neuen Testament haben. Damals gab es das Neue Testament nicht und in dieser Übergangszeit von grob 50 Jahren hat Gott diese Gaben gebraucht, um direkt inspiriert, direkt vom Himmel in die Gemeinden zu reden. Da konnte einer aufstehen und sagen, so spricht der Herr, wir sollen uns so gegenüber dem Staat verhalten. Wir sollen die Maske aufziehen, ja, und so weiter. Und ein anderer hatte eine andere Offenbarung. Heute brauchen wir das nicht. Wir haben, deswegen hörten diese Gaben auf. Und da sagen die Pfingster und Charismatiker, wenn jetzt jemand hier bei dir würde sagen, im Himmel hören die Gaben auf. Das ist unlogisch. Im Himmel brauchen wir gar keine Gabe mehr. Im Himmel ist alles vollkommen. Da brauchen wir auch nicht mehr einander dienen in dem Sinn. Und wenn das gemeint wäre, dass im Augenblick der Wiederkunft Jesu die Gaben aufhören würden, dann würden sie ja alle 3 im selben Augenblick aufhören. Das ist aber nicht möglich, weil Paulus hier unterschiedliche Worte verwendet. Ihr könnt euch erinnern, die einen hören schlagartig auf, abrupt, in einem Augenblick, das andere schleicht langsam aus. Und das macht keinen Sinn. Bei der Wiederkunft Jesu würden sie alle schlagartig aufhören. Ihr seht, man muss die Bibel sehr genau lesen und sie hat Antworten auf unsere Fragen. Braucht deine Hilfe? Jawohl. Diese 3 Dinge werden bleiben, Glaube, Hoffnung, Liebe. 3 Dinge werden aufhören, prophetisches Reden, Zungenrede, Wissen oder Erkenntnis. Das sind 3 Offenbarungsgaben, mittels derer Gott direkt in die jungen Gemeinden sprach. Es gab ja kein neues Testament. Noch ein zweiter bitte? Ja. Prophetisches Reden, Zungenrede und Wissen oder Erkenntnis waren gute Dinge, aber sie waren unvollständig. Und jetzt kommt's. Paulus sagt hier in Vers 10, Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Das sagen sie, ja, siehst du, das Vollkommene, das ist dann die Ewigkeit, der Himmel, und dann brauchen wir das nicht mehr. Aber das griechische Wort toteleion, das Vollkommene, kommt 42 Mal im Neuen Testament vor und bezeichnet kein einziges Mal die Vollendung im Himmel, sondern immer das, was hier auf der Erde nach Gottes Art und nach Gottes Plan zum Ziel kommt und damit endgültig ist. Ich nenne euch eine Belegstelle, Matthäus 5, 48, da ist von der Feindesliebe die Rede. Da sagt Jesus, also sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Die Feindesliebe ist die vollkommenste Liebe, die es gibt. Wenn du sogar Feinde liebst, ja, mehr geht nicht. Im Himmel brauchst du aber keine Feinde mehr lieben, da gibt es keine mehr. Ja, da gibt es keine mehr. Und deswegen alles, immer wenn Toteleion vorkommt im Neuen Testament, bezeichnet es immer etwas, was hier auf der Erde nach Gottes Willen zur Vollendung kommt. Und darum kann das hier nicht auf den Himmel deuten, in dem Zusammenhang von 1. Korinther 13. Ich bin fest überzeugt, dass diese Auslegung so stimmt. Die macht Sinn, noch einmal, in der Übergangszeit zwischen den Evangelien und dem Gemeindezeitalter gab es noch kein Neues Testament. Und diesem Mangel begegnete Gott mit diesen drei direkt inspirierten Gaben. Und nur die haben aufgehört. Die anderen Gaben gibt es heute alle noch. Die Gabe des Lehrens, die Gabe des Dienens, die Gabe des Gebens, die Gabe des Leitens. Was würden wir machen im Gemeindeleben ohne diese Gaben? Die haben nicht aufgehört. Nur die drei, weil sie direkt inspiriert waren und nur eine Zeit lang gebraucht wurden. So verstehe ich 1. Korinther 13, 8. Jetzt haben wir von Zungenrede gesprochen und ich habe euch vorhin gesagt, ich würde gerne versuchen, euch einmal Zungenrede vorzuspielen. Ihr braucht keine Angst haben, jetzt hier sind sensible Gemüter und denken, oh nein, lieber nicht. Nein, ich brauche keine Maske dazu, ich brauche was anderes. Ich will versuchen, euch das vorzuspielen. Ich habe extra Zungenrede aus Amerika genommen, aus einer Gemeinde weit weg. Und ich muss das jetzt hier aufrufen. Ich hoffe, es wird laut genug sein. Da betet zuerst jemand in Englisch. Ein Bruder betet und dann am Ende seines Gebets bricht auf einmal Zungenrede auf. Eine Frau fängt an, in Zungen zu beten, ungefragt natürlich. Achtung, jetzt betet der Bruder in Englisch.
Könnt ihr es hören? Habt ihr gehört, da kommen manche Silben immer wieder vor. Horiki, Shando. Und jetzt kommt eine Übersetzung, da sagt er, Hört auf das Wort des Herrn. Er ruft euch jetzt. Da kommt eine Wiedergabe, die hat gut reingepasst. Das hat dem Prediger gut gepasst, was da jetzt ausgelegt wird. Aber eigentlich müsste doch immer Wiederholung kommen. Sie hat sich doch dauernd wiederholt. Also irgendwie geht das nicht auf. Aber ihr habt jetzt mal gehört, eine Sprache, die irgendwie keinen Sinn macht, immer die gleichen Silben, Origi, Shando und so weiter. Und es gibt auch Beispiele, wo dann Leute in Zungen geredet haben und dann war jemand anwesend, der irgendeine fremde Sprache konnte und der hat dann gesagt, du, der Zungenredner oder die Zungenrednerin, die hat eben Gott verflucht mit den Worten, die sie gesagt hat, ja. Da solche extremen Beispiele gibt es auch. Ich will nicht sagen, alle Zungenrede ist so. Aber die Frage ist, warum brauchen wir heute in unserer Gemeinde diese Art von Zungenrede? Die erbaut niemand, sagt Paulus, sondern verständliche Worte erbauen. Alle geistlichen Wahrheiten, lehrte Watchman Nee, gehen immer über den Verstand. Und da hat er absolut recht. Man muss biblische Botschaft verstehen, auch Lehre verstehen, die Worte verstehen, sonst können sie uns nicht erbauen. Wenn wir könnten eine Stunde lang dieser Frau da zuhören mit ihrer Zungenrede und wir hätten null Erbauung, vielleicht eine Gänsehaut auf dem Rücken, aber mehr nicht. Und Paulus sagt in 1. Korinther 14, ich will lieber 5 verständliche Worte reden als 10.000 in Zungen. Und so, wenn Zungenrede vorkommen sollte, dann würde ich darauf bestehen, dass jemand auslegt. Ich würde fragen, Moment mal, stopp, ist hier ein Ausleger? Kann hier jemand auslegen, was da gesagt wird? Dann ist wahrscheinlich schon Sendepause, da kommt dann nichts. Aber selbst wenn, wir würden das in unserer Gemeinde nicht erlauben. Wenn, wie gesagt, wenn jemand zu Hause meint, er muss im Gebet irgendwie Zungenrede praktizieren, ich kann es ihm ja nicht verbieten, ich würde ihm davon abraten, aber wenn er es macht, wenn er sagt, doch, das erbaut mich irgendwie, dann lasse ich es ihm, aber ich persönlich glaube nicht, dass wir das heute brauchen, dass uns irgendetwas fehlt in unserem geistlichen Leben, wenn wir das nicht praktizieren. Es macht keinen Sinn. So, ein letzter Punkt noch, die moderne Prophetenbewegung und ihre Falschprophetien. Vorhin haben wir mal von John Wimber gehört und einer seiner Leute in seinem Umfeld war auch Paul Kane und er hat 1992 eine Prophetie losgelassen und die lautete, Bill Clinton werde der beste Präsident nach Eisenhower sein. So, ich überlasse euch die Bewertung, ob das so ist, aber vielleicht gebe ich euch ein kleines Stichwort oder von hinten. In Wirklichkeit förderte er Abtreibung und die homosexuellen Bewegungen wie kein anderer. Stichwort Monica Lewinsky, Lewinsky-Affäre und so weiter. Also das ist die Wirklichkeit, aber das war die Prophetie. Ich glaube, viele Amerikaner würden dazu stimmen, niemals Bill Clinton. Da würden sie eher sagen Obama, aber nicht Bill Clinton. Ja? So, dann noch eine Prophetie aus Amerika. Benny Hinn. Wir haben einen Sohn, der ist Benjamin. Ich habe auch mal zu meiner Frau ab und zu gesagt, wo ist denn Benny Hinn? Aber hier war Benny Hinn. Am 31.12.1989 sagt er in Orlando, Florida, der Geist sagte mir, nicht später als 1994 oder 95 wird Gott die homosexuelle Bewegung Amerikas durch Feuer vernichten. Die ist heute stärker als je zuvor. Ja? Was sind das für Prophetien? Benny Hinn, ein Mann, der manchmal in Veranstaltungen nur so mit seinem Jackett gewedelt hat und dann sind die Leute reihenweise umgefallen nach hinten auf den Rücken. Oder manchmal hat er auch so, Achtung, irgendwas ins Mikrofon gehaucht und wumms, haut es die Leute um.
Wirklichkeit? Die Bewegung ist stärker denn je zuvor. Und jetzt noch in Deutschland, noch ein drittes Beispiel aus Deutschland. Vielleicht haben manche gehört von Heinrich Christian Rust. Er gehört zu den Baptisten, ist heute Pastor in Braunschweig, war lange Zeit in Hannover, große Baptistengemeinde in Hannover. Er hat gesagt, im November 2000 wird es einen Ruck am Finanzmarkt geben. Führende geistliche Leiter würden zurückgerufen, es würde Krisen in den Gemeinden geben und Krisen und Kriegsgefahren in bisher sicher geglaubten Teilen der Welt. In Wirklichkeit hat sich keine der drei Prophezeiungen eindeutig erfüllt. Der Ruck an den Finanzmärkten, der wurde lange vorhergesagt, der kam dann 2001 oder ja auch schon 2000, als die Blase geplatzt ist und dann 2001 natürlich am 11. November, September, als die Flugzeuge in die World Trade Center gerast sind, da gab es dann einen riesen Börsencrash. Also ihr seht, Leute sagen ganz konkrete Dinge, sie nennen sogar die Daten und so und sagen genau, was passieren wird und nachher kannst du es prüfen. Und dann stimmt es überhaupt nicht, das Gegenteil kommt oder nur ganz schwach angedeutet und deswegen seid vorsichtig mit diesen Prophezeiungen. Ich habe auch erlebt in Veranstaltungen, wie zum Beispiel einmal ein Prediger sagte, hier ist jemand unter uns, der hat eine Tätowierung auf dem rechten Oberschenkel und der soll nach vorne kommen und soll das bekennen. Alle saßen da und guckten sich so verlegen um und er stärker. Hier ist jemand, der hat diese Tätowierung auf dem Oberschenkel, der soll nach vorne kommen. Es kam keiner. Dann hat er noch gedroht, das habe ich selbst mit eigenen Ohren gehört. Also der Betreffende, wenn der nicht kommt, der wird was erleben. Ja, so Gott wird ihn in die Mangel nehmen, aber es kam keiner. Die Veranstaltung ging zu Ende, es kam keiner nach vorne. So, was war das? Was sollte das sein? Wollte er sich darstellen als einer, der eben Gaben hat, der sehen kann, wo irgendjemand was hat oder was falsch gemacht hat, gesündigt hat in seinem Leben oder so. Das passiert in solchen Veranstaltungen. Da wird gesagt, hier ist jemand, der hat ein Kind abgetrieben. Ja, unter 2000 Leuten ist wahrscheinlich irgendjemand, der ein Kind abgetrieben hat. Ja, oder irgend so Aussagen werden gemacht und die Leute denken, jetzt redet Gott. Aber ob das wirklich Gott ist, der da redet, oder ob der Redner einfach nur ein paar Beispiele nimmt, die sich sehr wahrscheinlich erfüllen werden, wer kann das nachprüfen? Seid bitte vorsichtig mit diesen Dingen, mit den sogenannten Prophetien. Was sollte man tun? Wenn jemand unter euch zuhört oder über den Livestream zuhört, über Zoom, der merkt, ich habe mich doch irgendwie in dieser Richtung beeinflussen lassen. Ich habe Bücher gelesen, ich habe YouTube-Videos geschaut, ich war bei Veranstaltungen. Ich habe mich irgendwie geöffnet für diese Richtung. Ich will nicht gleich sagen für diesen Geist, aber ich bin ein bisschen in diese Richtung schon gegangen. Und du merkst heute vielleicht, oh, das ist falsch gewesen. Was sollst du tun? Die Bibel sagt, Buße tun. Erkenne es, es war falsch und kehre um von diesem Weg. Dann löse dich von diesem Lehr- und Gedankengut. Sage, ich verstehe das inzwischen, ich war naiv. Ich kann euch ehrlich sagen, ich war junggläubig, wenige Wochen, da kriegte ich ein Buch in die Hand, ich suchte stets das Abenteuer von Merlin Carruthers. Und ich habe das gelesen und ich war begeistert, der erlebte ständig auf Schritt und Tritt erlebte der Wunder und ich dachte, entweder hat der zu viel oder ich habe zu wenig. Ja, eins, das passte nicht zusammen. Ich erlebte nicht dauernd Zeichen und Wunder. Und da habe ich gebetet, Herr, wenn das richtig ist, was der Mann schreibt, dann möchte ich das auch gerne. Aber wenn das falsch ist, dann will ich das nicht. So habe ich wenigstens gebetet. Und ich habe nachher mich von diesem Buch distanziert. Ich hatte das an einige Leute weiter verschenkt, Ich habe den Brief geschrieben, habe gesagt, bitte verzeiht mir. Ich habe euch dieses Buch geschenkt. Ich konnte das nicht unterscheiden. Bitte tut das weg. Ja, das ist nicht gut, aus einem bestimmten Grund. Habe ich mich gebeugt. Sich von dem Lehr- und Gedankengut lösen. Bitte weiterschalten. Sich gegebenenfalls von Gemeinden und Gruppen zurückziehen. Wir lehnen die Menschen nicht ab. Aber wenn du musst nicht in einer solchen Gemeinde bleiben, wo ständig Gefahr ist, dass solche falschen Dinge gelehrt und praktiziert werden, such dir doch lieber eine gesunde biblische Gemeinde. Perfekt wird sie so oder so nicht sein, das wissen wir alle. Trotzdem die Liebe zu allen Heiligen aufrechterhalten. Und das ist mir wichtig. Die Bibel spricht von, wir sollen glauben an den Herrn Jesus und Liebe zu allen Heiligen. Wenn ich merke, da ist jemand bei der Heilsarmee, der hat den Herrn Jesus lieb, dann ist das mein Bruder und dann soll ich ihn lieb haben oder meine Schwester. Und wenn der irgendwo anders ist, in einer anderen Gruppe, wenn er bei Pfingstern oder Charismatikern ist, er ist mein Bruder, meine Schwester und ich soll ihn in Christus lieben. Wenn er sich als Falscher erwiesen hat oder mir großes Unrecht getan hat, dann ist selbstverständlich, dass ich mich erstmal zurückhalten werde von ihm. Davon rede ich jetzt nicht. Grundsätzlich wollen wir Liebe zu allen Heiligen haben, so lehrt es die Schrift. Oh, das war jetzt aber abrupt. Ja, das wollte ich sagen. Bitte bleibt dabei. Das ist, weil ich hier nicht sehen kann, welche Folie als nächstes kommt. Ich dachte, da wäre noch eine dazwischen, aber da war das Ende. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der Pfingst- und charismatischen Bewegung die Francis Schaeffer einmal als den Existenzialismus des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat, das noch nebenbei, dass wir da großenteils mit echten Brüdern und Schwestern zu tun haben, großenteils, und dass sie es gut meinen, ich stelle ihre Motive nicht in Frage, ich würde sie immer als Brüder und Schwestern anerkennen, Zusammenarbeit mit ihnen ist sehr schwierig, würden wir als Gemeinde nicht offiziell mit Gemeinden oder Missionswerken der Pfingst- und charismatischen Bewegung zusammenarbeiten, würden wir nicht. Weil die Erfahrung zeigt, sie können auf Dauer ihre Gedanken nicht zurückhalten. Sie haben so eine missionarische Art, sie wollen möglichst alle Christen beglücken mit diesen Gedanken. Nicht alle. Ich habe euch von meinem Freund erzählt, der ist bei uns in der Gemeinde und der hält sich da ganz korrekt an die Regeln, die bei uns gelten. Ja, es gibt auch gute Ausnahmen, aber die Erfahrung zeigt, sie haben einen missionarischen Eifer, sie wollen, dass alle Gemeinden so geisterfüllt werden wie sie, diese Phänomene haben und so weiter, die sie für wichtig halten. Und darum ist Zusammenarbeit, wie ich meine, aus meiner Erfahrung, sehr schwierig. Und wir als Gemeinde, zu der ich gehöre, würden das einfach nicht machen. Unterscheidet bitte. Einzelne Christen oder Zusammenarbeit mit ganzen Gemeinden. Das sollen die Ältesten in euren Gemeinden entscheiden. Und so wie sie das entscheiden, so wird das dann gehandhabt. So, da steht das Wort Ende. Ich möchte euch vier Sachen vorstellen. Habe ich gewartet bis zum Schluss. Wir haben heute über Geisterfüllung geredet. Tozer, der schon zu seinen Lebzeiten als Prophet galt. Ein Kanadier hat ein Buch geschrieben, gegründet im Wort, brennend im Geist. Der Titel ist schon ein Programm. Genau das möchte ich gerne sein. Ich möchte im Wort gegründet sein, aber auch brennend im Geist. Das ist kein Widerspruch. Gegründet im Wort, brennend im Geist. Sehr gutes Buch von Tozer. Dann haben wir heute auch über Emotionen und so weiter gehört. Das hat ja auch viel mit Musik zu tun. Hier ist ein kleines Heft, Generation Lobpreis, kapitulieren wir. Und auf der Rückseite ist ein Zitat von Jeff Brown, der hier 10 Jahre stand. Das muss ich euch vorlesen. Ich habe bei ihm gewohnt hier in Nürnberg Und dann habe ich ihm erzählt, dass wir gerade diese Broschüre machen. Und dann sagt er mir diesen Satz. Da sage ich, Jeff, den nehme ich hinten drauf auf diese Broschüre. Es gab einmal eine Zeit, da veränderte das Christentum die Musik der Welt. Heute verändert die Welt die Musik des Christentums. Satz von Jeff Brown. Gut, aber geschrieben von einem anderen Freund von mir, Steffen Kirstein, Generation Lobpreis. Einen ganzen Euro, wenn du kein Geld hast, nimm es gratis mit. Von Fruchtenbaum ist ein neues Buch erschienen, Das Reich der Engel, gerade erst 3 Wochen alt, glaube ich. Wer sich mit der Lehre einmal befassen möchte, lehrreich wie alles, was Fruchtenbaum schreibt. Und Matthias Grasel, ein Evangelist aus Deutschland, hat das Buch geschrieben, Abgedriftet, warum sich Jugendliche vom christlichen Glauben abwenden. Vielleicht interessiert das manche Eltern oder auch manche Jugendliche oder Jugendmitarbeiter. Sehr wertvoll, sonst hätten wir es nicht gedruckt. Ja? Abgedriftet, warum sich Jugendliche vom christlichen Glauben abwenden. Solche Bücher findet ihr bei der Garderobe an meinem Tisch. Siege hat auch welche mitgebracht, ganz gewiss. Auch gute, ausgewählte christliche Literatur. Deckt euch ein, Muttertag steht schon wieder vor der Tür, Weihnachten ist nicht weit, ja, immer eindecken mit guter christlicher Literatur. So, ihr habt meinen Augenzwinkern gesehen. Es ist 5:12. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wir haben 5:30 angepeilt, wir sind sehr gut, ihr wart diszipliniert. Gibt es noch eine Frage oder mehrere, die alle interessieren könnte, die niemand in Verlegenheit bringt, dann dürfte sie jetzt stellen. Ich kann aber nicht garantieren, ob ich sie beantworten kann. Ich werde mein Bestes geben. So, da hinten kommt die erste Frage.